Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir jetzt in die Folge starten, wollen wir einmal Dankeschön sagen. Vielen Dank für eure Treue, vielen Dank, dass ihr mit uns durch diese Saison, durch eine weitere Saison mit der glorreichen Fortuna gegangen seid, dass ihr euch mit uns austauscht, ob online, offline oder manchmal sogar on air. Vielen, vielen Dank also dafür. Ihr seid der Grund dafür, dass wir hier weitermachen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserer Saisonabschlussfolge. Macht's gut!
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 174 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und zur heutigen Saisonrückschau sprechen wir alle vier zusammen über die Fortuna. Das heißt, ich spreche mit Moritz. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend in die Runde.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Und natürlich jetzt mit 2 Wochen Abstand zu dem Relegationsrückspiel muss natürlich die allererste Frage lauten: Wie habt ihr das jetzt mit diesem bisschen Abstand? Wie habt ihr das verdaut? Wie habt ihr das verarbeitet? Also wir haben ja dann, glaube ich, 2 oder 3 Tage nach dem Spiel dann irgendwie noch eine Folge aufgenommen, was glaube ich, echt gut war für ich glaube auch für eure Art der Verarbeitung, aber jetzt mal mit ein bisschen Abstand dazu. Wie geht's euch heute damit?
Schweigen. Tim hat sein Mikro ausgemacht aus Protest und
Nein. Nein, nein.
Grotesken.
Ich muss sagen, ich habe es besser verdaut, als ich vor 2 Wochen gedacht hätte. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mich gar nicht so viel mehr mit der Fortuna in den letzten 2 Wochen bis kurz vor unserer Aufnahme beschäftigt habe. Also ich habe einfach mal so eine Pause gemacht, so ein bisschen raus sein. Das hat mir gut getan.
Fortuna Sabbatical hast du gemacht.
Ja, wenn es ein ganzes Sabbatical wäre, dann käme ich ja erst wieder, wenn die nächste Saison, die wir natürlich irgendwann nochmal breit vorbesprechen werden, schon gelaufen ist. Erstmal werde ich die Saison breit nachbesprechen und es geht mir besser, als ich vor 2 Wochen prognostiziert hätte.
Oh.
Ich glaube, bei mir ist ähnlich. So ich hatte ja davon berichtet, dass mir dann die Bilder nachts noch vor Augen kamen. Da war ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Das ist nicht mehr der Fall. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass noch nicht so viel von den weiteren schlimmen Dingen, die man befürchtet, eingetroffen
Ja,
sind.
das ist so ein Ding.
Ne? Weil das schwang ja alles schon so mit bei dieser Niederlage.
Ja.
Und weil da eben noch gar nichts passiert ist, ist man vielleicht gerade in so einem Zustand, wo man meint, das Trauma irgendwie überwunden zu haben. Aber da kann ja noch viel kommen über die Sommerpause. Deswegen ist es vielleicht eine trügerische Ruhe, die ich gerade empfinde.
Ja,
Ja,
das
ich glaube.
Trauma einfach in den August schieben, das ist auf jeden Fall auch nicht der allerschlechteste Weg.
Ja. Vielleicht sogar bis Ende August, weil dann schließt ja wieder das Transferfenster.
Exakt.
Ja. Oder vielleicht müssen wir gucken, ob es vielleicht wieder am 2. September schließt. Also das ist im September. Ja. Aber ich glaube, das ist gut zusammengefasst, Moritz. Es ist so ein, es ist quasi, man konnte die Fortuna ja auch gut ignorieren in den letzten 2 Wochen, weil es ist ja nicht nichts passiert. Stichwort Zollis und
Bestimmt.
so ein Zeug, aber das war jetzt nicht, wo man sich dachte, oh, jetzt ist halt alles anders als zuvor, sondern nur. Gut, die Fortuna macht einen betriebswirtschaftlich vermutlich cleveren Move und kann halt an Zollis sehr gut im letzten Jahr finanziell partizipieren durch einen Weiterverkauf. Aber ansonsten ist ja noch nichts klar oder klarer gewesen. Ich glaube, so ein Highlight für einige war dieses Griechenland-Deutschland-Spiel, wo Christos Zollis gespielt hat und auch die Vorlage gegeben hat zum 1-0 für die griechische Mannschaft. Aber ansonsten wie du sagst, Moritz, da kam, also ne, man kann das noch irgendwie auch so ein bisschen vor sich wegschieben.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir ist es eine andere Art von Entspanntheit gerade. So eine Entspanntheit, die von dem Pessimismus der eigentlich nur ja falsifiziert werden kann in der nächsten Saison getrieben ist. Weil, also, dass da noch schmerzhafte Abgänge kommen, da gehe ich einfach von aus und da bereite ich mich innerlich drauf vor. Und ein Hoch auf die Übergangssaison ist so meine momentane Stimmung. So, nächstes Jahr wird halt nicht so ein schönes Jahr wie dieses Jahr. Fertig.
Also meine Entspanntheit kommt daher, dass ich die Beine hochgelegt habe, während ich das hier aufnehme, ein kaltes luxemburgisches Bier trinke und so kann man das auch herstellen, Entspanntheit bei Podcast-Aufnahme. Ja. Wahrscheinlich muss ich mich gleich noch umlegen ein bisschen, so Seitenlage. Ja, und
stabile Seitenlage.
Ja. Emotional stabile Seitenlage. Und dann können wir auch in die Saison wieder einsteigen. Und ich glaube, die Saison kann ja auch für so eine emotional stabile Seitenlage sorgen. Weil das ist ja, das eine ist ja quasi vom Ende ausdenken. Aber ich erinnere gerne an das Timsche Mantra, was eine gute Saison eigentlich ausmacht, ist ja, es muss bis zum Ende spannend werden. Und ich hoffe, du bist zufrieden, Tim, denn das ist eingetreten.
Ja, ich lasse das mal so stehen.
Wie geht's denn dir damit, Lou? Blöd, wenn jetzt hier nicht den Tim anfangen zu beschimpfen.
Das war so negativ gemeint. Also ich glaube, mir geht es eigentlich auch irgendwie ganz gut damit. Was natürlich vor allen Dingen an den Gründen liegt, die ihr schon dargelegt habt, dass man einfach bisher irgendwie noch nicht diese große Abgangswelle erlebt hat, dass man das einfach noch so ein bisschen verdrängen kann, dass da noch schmerzhafte Abgänge auf einen zukommen, dass da finanziell wahrscheinlich noch ein ziemlicher Schnitt gemacht werden muss, dass man halt nächstes Jahr nicht so viel für den Kader ausgeben kann. Aber das ist halt eben einfach noch gerade in einer Zukunft und man kann das halt noch so ein bisschen verdrängen. Und ja, gleichzeitig freue ich mich halt schon irgendwie einfach auch wieder auf diese attraktive zweite Liga und kann mir halt auch einreden, dass wenn man halt vielleicht nur ein, zwei oder halt dann wahrscheinlicherweise drei von den Leistungsträgern verliert, man halt den Rest des Kaders halt schon zusammenhalten kann und dass man dann vielleicht gar nicht so viele Spieler mit überragender Qualität braucht, um diese Leistungsträger zu ersetzen, sondern vielleicht einfach nur solide Spieler und man dann ansonsten einfach darauf setzen kann, dass halt der Kader zusammen bleibt, dass man halt eingespielt ist, dass man eben sehr, sehr viel Stabilität an vielen Punkten des Vereins hat, nicht nur im Kader, und dass sowas halt eben auch mal reichen kann. Und bin da eben auch ein bisschen kämpferisch und ja, also ich glaube, wenn ich habe mich echt auch durchaus das ein oder andere Mal erwischt, dass ich jetzt gerade als ich jetzt auf diese Saison geguckt habe, ich halt vor allen Dingen mit Wehmut und Schmerz darauf geschaut habe, wie diese Pokalsaison geendet ist und nicht wie die Ligasaison geendet ist. Und ja, von daher würde ich sagen, habe ich das wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut weggesteckt mittlerweile.
Das ist Gute bei der ganzen Kader-Sache ist, ich weiß jetzt nicht, wie wir irgendwie diesen Übergang schaffen in diese vergangene Saison, aber lassen wir es erstmal laufen. Das Gute bei der ganzen Kader-Sache ist ja, man kann ja parallel jetzt in den nächsten Wochen schon bei Albanien und Georgien scouten, welchen Rechts-Links-Verteidiger oder halt sonst wen man noch verpflichten kann, ja, weil während der EM. Darauf muss der Fokus ja auch sein.
Slowenien ist auch noch dabei.
Links außen bei Slowenien, wer ist das?
Keine Ahnung.
Kann man den verpflichten?
Ja. Ja, vielleicht guckt ja Klaus Allofs tatsächlich Europameisterschaft. Das war in unserer Hinrundenrückschau. Hatte ich ja dieses Interview mit Klaus Allofs gehört als Vorbereitung auf die Folge, wo er dann gesagt hat, dass er die erste Liga gerne guckt und manchmal sogar sogar sich die Spiele der zweiten Liga anguckt. Vielleicht guckt er ja Europameisterschaft und kann da dann quasi live am Fernseher uns den Ersatz scouten, wie du sagst.
Da habe ich eine super Nachricht. Ja. Da habe ich eine ganz hervorragende Nachricht, gerade wenn man jemanden von Slowenien verpflichten will. Zufälligerweise weiß ich nämlich ausgerechnet von Slowenien, wo die ihr WM-Quartier aufgeschlagen haben, und das ist in Wuppertal. Und da kann mit der Art und Weise, wie die Fortuna zumindest in den letzten Jahren ja häufig gescoutet hat, kann man da ja dann durchaus vielleicht mal jemanden sogar einfach zum Training vorbeischicken und kann dann schon sehen, wer da halt ein talentierter Linksverteidiger oder Rechtsaußen ist oder wie auch immer.
Und dann noch eingeben in die Suchmap Kreuzbandriss und dann hat man's. Jetzt haben wir aber natürlich hier quasi schon so kleine Spitzen abgelassen und wir schauen aber zurück auf eine Saison, wo man jetzt sagt, Scouting und Mannschaftszusammenstellung, also ganz schlecht. Ganz schlecht war diese Mannschaft nicht.
Nein.
Die das Trikot der Fortuna getragen hat. Und der ein oder andere, der neu verpflichtet worden ist vor der Saison, hat auch während der Saison jetzt nicht total unterperformt.
Nein, Jan. Meine Güte. Was du da wieder auspackst. Stark, stark, stark. Nein, ich muss wirklich sagen, im Vorlauf auf diese Folge habe ich mir jetzt so ein bisschen überlegt, ob es eigentlich in der Historie dieses Podcasts eine Saison gab, die schöner war. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht nein.
Nein.
Und das ist auch eine Mannschaft, wo ich glaube, dass man ertappt sich ja immer mal wieder so, dass man halt irgendwie guckt, ah ja, gegen die haben wir doch mal vor ein paar Jahren gespielt, und dann entdeckt man so Namen wie, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber wie Dustin Bomheuer oder so, und denkt, ach ja, den hast du ja schon vollkommen vergessen. Ich glaube, dass sich viele Namen aus der Mannschaft dieses Jahr, die uns auch vielleicht verlassen werden, noch lange im Kopf behalten werde. Das war einfach nicht nur spielerisch mit diesen krassen Spielen, die man teilweise in der Hinrunde, diesen wahnsinnigen Spielen, die man da aufs Feld gezaubert hat, aber auch irgendwie so von den Typen her war das einfach eine krass sympathische Mannschaft dieses Jahr. Und deshalb, also es überwiegt eindeutig bei mir mittlerweile eine Dankbarkeit für eine bis zum Ende spannende Saison. Nee, aber auch vor allem für diese krassen Spiele, die man teilweise in der letzten Saison gesehen hat.
Ja, und ich meinte es mit dem Ende der Saison spannend werden. Also ich bin da ja deiner Meinung, ne? Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Teil einer guten Saison. Das hätte nur anders ausgehen können. Ich schaue gerade mal, Jakub Piotrowski ist der Stammspieler. Es ist egal. Ja, das Gute ist, wenn man ohne Konzept in sowas reingeht, in so eine Veranstaltung wie die jetzige.
Ja, wir hatten ja schon so einen Plan. Den haben wir jetzt einfach sofort ab Minute 1 aufgeworfen, was nicht wieder passiert ist. Aber es ist so.
Ja, wie kommen wir da jetzt wieder rein? Ich meine, die Hinrunde, wir haben das ja schon in der Winterpause besprochen, deshalb müssen wir da, glaube ich, jetzt nicht mehr so ins Detail gehen, wer eine detaillierte Nachsicht dieser Hinrunde nochmal anhören kann. Der kann das natürlich tun, indem er sich einfach die Hinrundenrückschau von uns anguckt. Aber interessant ist ja, das ist irgendwie nochmal, das habt ihr ja gut nochmal gesagt in der Vorbesprechung, es ist schon wichtig hinzuweisen, dass die Hinrunde eigentlich nur 3 Punkte schlechter war als die Rückrunde, denn so die Tordifferenz ist gleich, die man da erzielt hat. Ja, man hat vielleicht irgendwie 2 Spiele weniger gewonnen und so, ne? Ah, nee, das stimmt ja gar nicht mal, 9-3-5. Ja, aber man hat ja nur 3 Punkte mehr geholt in der Rückrunde, obwohl es sich anders anfühlt, ne, wegen der lange nicht verloren Serie und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie.
Ja, man hat gleich viele Siege geholt in Hin- und Rückrunde. Man hat ein paar Unentschieden mehr.
Ja, also ich finde, es liegt halt irgendwie aber auch daran, finde ich, dass halt einfach so vom ganzen Gefühl her eher der Beginn der Rückrunde eigentlich noch zur Rückrunde gehört. Sowohl, weil man eigentlich noch genau, also dass halt einfach die ersten 5 Spiele der Rückrunde noch so ein bisschen zur Hinrunde gehören. Zum einen, weil man da ja schon irgendwie auch noch ein ähnliches Verletzungspech hat, weil man da noch ähnlich spielt. Und weil ja eben auch diese Pause ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so lang ist. Ne? Das ist irgendwie ein Monat, das geht ja dann irgendwie auch schnell rum und man nimmt das dann gar nicht so wahr wie so ein wirklich krasser Bruch. Und du gehst einfach dann mit dieser Hypothek von 5 nicht gewonnenen Spielen in diese Rückrunde. Und deswegen fühlt die sich halt so unglaublich gut an, weil du halt einfach dann die beste Serie, an die wir uns halt alle jemals erinnert haben und erinnern können, als Fortuna-Fans, weil du die halt spielen musstest, um überhaupt irgendwie noch einen Hauch einer Chance zu haben. Und für die ersten beiden Plätze hat es halt trotzdem nicht gereicht.
Aber man muss ja sagen, die These, also so, man ist ja nicht total scheiße in die Pause gegangen.
Nee.
Du hast immer so Nadelstichphasen gehabt, die halt richtig bitter waren. Ja, aber das Ende der Hinrunde, ich lese mir nur die letzten Spiele vor, 5-3 gegen Schalke 04, 5-0 in Nürnberg, ja, dann im Pokal dieses 2-1 gegen Magdeburg, wo man das Spiel war objektiv nicht gut, das Ende dafür sehr, und dann halt klar die Niederlage gegen Holstein Kiel, die war bitter, ja, also emotional, aber dann gewinnt man halt nochmal gegen Magdeburg in einem wieder vogelwilden Spiel, man kennt das gegen Magdeburg, aber dann kommt halt so eine zu Beginn der Rückrunde, wir machen jetzt so ein bisschen so ein schwieriger, ne, in der Liga halt so ein bisschen Sauer-Essig-Zeit mit Unentschieden gegen Hertha BSC, der Kack-Niederlage gegen St. Pauli, dann kommt das St. Pauli-Pokalspiel und dann halt die harte Niederlage in Paderborn und das Unentschieden gegen Elversberg und Karlsruhe. Also so, insofern gehört es zur Hinrunde, weil es halt so ein Auf und Ab war. Bis dahin, ja. Ne? Aber das ist ja jetzt auch jetzt, ne?
Aber also trotzdem muss man dazu noch bemerken, weil jetzt so ein bisschen auch diese Schwäche, wie man im Januar aus den Startblöcken kommst, referierst. Das wurde da auch so ein bisschen dadurch verdeckt, dass sich alles so auf dieses Pokal-Viertelfinale gegen St. Pauli, auch in unserem Podcast, also wir waren natürlich aufgeregt und haben auch auf dieses Spiel immer geguckt, weil man dann ins Halbfinale einzieht und so weiter. Da hat sich halt sehr viel drauf konzentriert. Und ich glaube, da wurde dieser schwache Start in die Rückrunde auch durch ein bisschen kaschiert, so.
Ja, und weil man ja irgendwie glaubte, okay, es wird ja, also der schwache Start wird dazu führen, dass halt die Saison in der Bundesliga, in der zweiten, irgendwann auch nicht mehr so relevant sein wird. Also es wäre dann wäre dann keine Tim gute Saison geworden. Diese Phase gab es ja mal genau da. Dann hat man sich halt nur noch mehr, umso mehr an diesem DFB-Pokal festgehalten. Würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht täuscht es auch. Ja, wie kriegen wir diese Phase zu greifen? Können wir da noch irgendwas? Also, was ich glaube, was dann diese Rückrunde und dann halt diese Konstanz prägt, ist ja diese Verletzungsfreiheit, der Kader, der klein ist, der auf Kante genäht ist. Genau, ist größtenteils da. Es gibt immer mehr wieder Ausfälle, aber es gibt einen harten Kern, der leistungsfähig ist. Und das ist natürlich in der Hinrunde noch überhaupt nicht der Fall. Ne? Also wenn wir über Hinrunde gesprochen haben, haben wir immer über, vor allem dann so in den Herbst und Winter reinging, über den engen, dünnen Kader gesprochen, Spiele wegen Wiesbaden, die dann verloren gegangen sind, gegen Fürth, wo der Kader irgendwie schon auf der Kante war und so weiter und so fort. Ja. Das war etwas, was in der Rückrunde ausgeblieben ist.
Ja, da leitete sich ja dann auch das geflügelte Wort der Alofs-Niederlage her, was mehrfach in der Hinrunde irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also tatsächlich ist die Hinrunde das, was beschreibt, was mit einem kleinen Kader im Worst Case passiert. Und die Rückrunde oder ab dem Zeitpunkt, wo es dann in die Serie geht, geht es eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung, was ein kleiner Kader im Best Case bedeuten kann. So. Und Ich würde ganz gerne von der Hinrunde so ein bisschen wegkommen, weil wir die halt sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben haben, aber auf das Verletzungspech ist sehr wichtig einzugehen, was dann in der Rückrunde dazu hätte führen können, dass man gar nicht mehr so eine Aufholjagd startet. Und dann wäre die Saison, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen, relativ schnell nach dem Pokal aus gegen Leverkusen gegessen gewesen. So. Und dann hätten wir schon vor ein paar Wochen irgendwie überlegt, was es denn für eine Saison war. Aber das Schöne ist ja, dass es bis zum letzten Moment spannend geblieben ist. Und eigentlich man, so schwer das ist, aber ich kann das nach 2 Wochen sagen, diese Relegation durchaus als den Best Case nach der Hinrunde noch betrachten kann fast.
Ja, ich merke schon, das ist auf jeden Fall super schwierig, irgendwie, dass wir hier diese Trennschärfe finden zwischen Hinrunde und beziehungsweise die gefühlte Hinrunde.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr schwer für uns. Das ist, glaube ich, sehr schwer für die Zuhörenden. Vielleicht brauchen wir da irgendeinen neuen Terminus für. Ja, weil wie gesagt, Hinrunde und Rückrunde sind halt eben gar nicht so unglaublich unterschiedlich in der Punkteausbeute. Was glaube ich super wichtig ist, ist nochmal zu erwähnen, dass wir haben das Verletzungspech in der Hinrunde angesprochen, was natürlich den kleinsten Kader im deutschen Profifußball nochmal anders trifft als andere Mannschaften. Das dann aber in der Winterpause im Betreuerteam nochmal eine Änderung vorgenommen wird, eben um darauf zu reagieren und dass das zumindest in den Resultaten, wir können nicht sagen, ob das wirklich auch in der Arbeitsweise was geändert hat oder ob das wirklich entscheidend gewesen ist, aber in den Resultaten, nämlich darin, dass sich eben nicht mehr ständig Spieler verletzt haben, hat das auf jeden Fall Ergebnisse geliefert und das ist, das haben wir ja wirklich dann auch alle gesehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass man nämlich dann einfach ab Spieltag 20, 22, 25 immer mehr aus dem Vollen schöpfen kann und auch so ein bisschen in die Tiefe des Kaders halt gehen kann, insofern, dass man halt nicht Spieler Rollen zugedenken muss, für die sie noch gar nicht bereit sind, sondern dass halt die Leistungsträger sich halt einspielen können, dass man findet, was für ein System passt eigentlich für den Kader, was für eine Spielweise passt für den Kader, welche Spielertypen passen eigentlich ganz gut zusammen und das ist dann halt eben das, was diese Serie letztendlich starten kann.
Aber das ist ja mal ihr habt, glaube ich, echt Erinnerungsprobleme gerade. Und das ist gut, dass ich das hier live und eher mit euch bespreche. Also es gibt ja diesen Moment zu Beginn der Rückrunde, der offiziellen unserer Rückrunde. Das ist ja dieses Hannover-Spiel, das ja schon in so einer Phase ist, wo man irgendwie aufgehört hat zu verlieren nach dem Paderborn-Spiel, wo die Fortuna halt diesen ganz krassen wir ziehen uns zurück und kontern Spiel zum ersten Mal sehr, sehr deutlich einzieht. Also immer wieder dieses Hannover-Rückrundenspiel, wo man sehr tief stand, einfach zweimal gekontert hat oder dreimal in der ersten Halbzeit, dann halt 2 Tore gemacht hat und dann kassiert man leider noch 2. Das ist ja etwas, wo wir auch gesagt haben, was offensichtlich war, okay, hier macht Tune irgendwas anderes. Ja, er wird halt pragmatischer.
Genau, das will ich auch sagen. Da hat sich was verändert.
Ja, ja, aber ist das eigentlich so? Ne? Also das Krasseste war dann das Osnabrück-Spiel, wo man das halt nochmal gemacht hat, in Osnabrück quasi, in den damals schon 18. Quasi auch nochmal so tief zu stehen. Und wenn man sich diese Statistik anguckt über, wo greift die Fortuna an, wie viele Möglichkeiten die Fortuna halt zulässt, also die Fortuna greift sehr, sehr spät an, ja, sie steht nicht hoch, sie lässt den Gegner lange machen, ja, man kann sehr viele Pässe nach vorne spielen, man kann auch sehr viele Meter nach vorne machen als Gegner, wenn man gegen die Fortuna spielt, da hat die Statistiken, die halt eher nicht zu einer Spitzenmannschaft passen, ja, also es ist ziemlich krass, was die Fortuna eigentlich da insgesamt gemacht hat und es wurde ganz stark in dieser Phase von Hannover bis Osnabrück. Und danach wird es ein bisschen weniger und dann gibt es einen Neuton-Bruch mit Leverkusen, wo man gedacht hat, okay, das macht man jetzt einfach durch, dann machen wir wieder was ganz anderes. Aber wenn wir das nochmal mit der Hinrunde der tatsächlichen vom DFL folgenden Hinrunde vergleichen und unserer längeren Hinrunde, bis halt quasi die Niederlagen aufhören. Wie groß ist dieser Bruch eigentlich? Weil dass die Fortuna vorher irgendwie hoch angelaufen wäre, hat sie ja auch nicht gemacht. Ja, und dass sie halt irgendwie über die Außen versucht, da ranzukommen. Und Zollis, das ist vielleicht der Unterschied, ist halt Zollis eigentlich. Der hat nämlich nicht gefunzt lange in der Hinrunde, so wie er dann in der Rückrunde durchgezogen ist. Aber wie groß ist dieser Bruch mit dem Hannover-Spiel? Wirklich.
Puh, das stellt uns aber eine Aufgabe.
Ja, das ist nämlich, ich versuche das, also ist das. Also ich finde den Bruch schon stark, weil du ja auch einfach deutlich sehen kannst, dass die Ballbesitzwerte ab da halt runtergehen. Dass du halt einfach in anderen Zonen halt zugreifst. Also natürlich ist es nicht so, dass du die ganze Mannschaft jetzt halt irgendwie 30 Meter weit zurückziehst. Aber ich glaube, die Momente, wann du attackierst, die ändern sich. So, du versuchst halt nicht in dem Augenblick, wo du du versuchst halt nicht in der vordersten Reihe halt irgendwie sofort so drauf zu pressen, dass du da halt unbedingt den Ballbesitz bekommst, sondern du versuchst halt eher vorsichtig den Gegner halt in Spielhälften in der ja an dieser Scharnierstelle zwischen vielleicht zweiter und letzter Spielhälfte zwischen zweitem und letzten Spieldrittel zu leiten, sodass du halt da Bälle gewinnen kannst, einfach ja, weil das halt vorne nicht so gut funktioniert hat. Also einfach, ja, was natürlich zu anderem auch daran liegen kann, dass halt ja, mit Vermey vielleicht irgendwie nicht der beste Anläufer da gewesen ist. Du hast halt irgendwie nicht immer auf Schinter Appelkamp zurückgreifen können. Du hattest insgesamt vielleicht einfach eine Mannschaft, deren ja, wo halt einfach Pressing nicht die allererste Qualität halt irgendwie gewesen ist. Und da dich dann halt einfach ein bisschen zurückzunehmen und halt irgendwie besser zu überlegen, wie können wir das Spiel des Gegners so leiten, dass wir halt trotzdem hohe Ballgewinne haben können, das ist dann halt das, was halt letztendlich halt irgendwie diese Ergebnisse bringt. Und ich glaube, das wurde ja irgendwo auch gesagt, ne, dass man halt festgestellt hat am Anfang der Rückrunde, dass man, glaube ich, mittlerweile Letzter oder Vorletzter in hohen Ballgewinnen gewesen ist, weil man das halt in den Datensätzen gesehen hat und ja, hat dann eben dementsprechend diese Anpassungen getroffen.
Ja, aber also ich glaube, ein größeres Problem, was man damit angehen wollte, war eben auch das Defensive. Weil was nämlich passiert ist, und ja bei diesem Spiel, auch so jetzt nochmal in der Rückrunde der echten gefühlte Hinrunde, 3-4 Niederlage in Paderborn, fängt man sich ja irgendwie einen Konter nach dem anderen, alles saudumm, man fängt sich ja die ganze Zeit so Tore. Und zwar, weil es nicht koordiniert genug ist, wie nämlich auf den Gegner angegangen wird, um eben hohe Ballgewinne zu haben. Da verschiebt die Düsseldorfer Mannschaft teilweise sehr offensiv. Und was du gerade gesagt hast, dass es nicht unbedingt nur um, es geht nicht unbedingt nur um die Ballgewinne, sondern da das Resultat daraus, wenn es halt nicht klappt mit dem Ballgewinn. Weil Tore geschossen hat die Fortuna vorher auch schon. Die Fortuna hat einfach nur zu viele Gegentore kassiert wieder. Und ich glaube, das wollte man viel eher damit angehen, als daraus einen Offensivplan. Also man hat natürlich trotzdem auch einen Offensivplan daraus gestrickt. Aber die Fortuna hat durchaus kompakter, das heißt mit engeren Abständen zueinander und auch ein bisschen weiter zurückgezogen, verteidigt ab diesem Spiel genau, gegen Hannover, wo man dann trotzdem noch zwei Dinger gefangen hat. Aber danach wurde es ja dann wirklich deutlich besser, was die Ergebnisse angeht. Und für mich ist das schon auch ein Bruch, wo es nicht nur darum ging, sich einen Offensivplan zu überlegen, sondern darauf zu reagieren, dass man zu viele Tore kassiert hat.
Ja, also tatsächlich unterstreichen, dass er auch, dass das der Plan aufgegangen ist, nicht nur diese Aufholjagd, sondern genau das, was du sagst mit den Gegentoren. Also von den 40 Gegentoren, was natürlich für ein, wenn man Dritter werden will, eine viel zu hohe Zahl ist, hat man 32 bis zum 23. Spieltag kassiert und danach kassiert man 8 und da sind halt die zwei gegen Magdeburg, wo es halt schon um nichts mehr ging, und die zwei gegen Hannover, wo man sich das erste Mal so defensiv probiert hat, ja schon drin. Ansonsten kassiert man noch 4 Gegentore. Also es ging da durchaus darum zu sagen, wir schaffen es halt nicht immer, 4 Tore zu schießen, also müssen wir weniger Gegentore kassieren.
Ja, und das ist, da kann man ja die Frage stellen, ja, um diesen, wir wollen ja eine Saisonrückschau machen und ja, diese Hinrunde mit reinnehmen. Was ist eigentlich passiert? Warum kriegt man diese Tore auf einmal? Und da landet man ja nicht beim System, da landet man ja bei Spielern. Jamil Siebert zum Beispiel, der nämlich in dieser Phase ausfällt. Und das finde ich, glaube ich, wenn man dem folgt, dem Argument, und sagt, okay, der Unterschied quasi in dieser Phase, wo man halt plötzlich, im Januar, Februar, wo man halt plötzlich diese Tore kassiert, wo man irgendwie das Spiel nicht mehr gewinnt, außer halt das Pokalspiel gegen St. Pauli, dann im Elfmeterschießen, da merkt man, okay, man kann einfach über das Individuelle im Defensivverbund, ja, da nicht mehr irgendwie das reißen. Und dann stellt Thune um für eine gewisse Phase, ja, die wir jetzt ausgemacht haben, und das lockert ja sich dann irgendwie wieder auf. Und es hat auch, glaube ich, damit was zu tun, dass nämlich dann zu einem gewissen Zeitpunkt halt eben jener Jamil Siebert wieder auftaucht in der Startelf, weil er halt wieder gesund ist. Und natürlich mit dem Oberdorf halt ein Zweiter sich halt neben ihm postiert, mit dem man rechnen musste bei einer Fortuna-Saison, wo er im Kader ist, aber irgendwie immer nie rechnet. Da findet sich ja auch dieser Defensivblock in der Innenverteidigung nochmal. Und ich finde das schon interessant, weil man redet ja irgendwie über, was macht Thune eigentlich, ja, was für ein Trainer ist er, was kann er und was kann er nicht machen. Also es wird nach einer gewissen Weile festgestellt, okay, mit dem Personal, das wir jetzt zur Verfügung haben, müssen wir was ändern, und das passiert dann, es wird halt pragmatischer und das löst man halt dann wieder auf. Die Frage ist aber, das kann man ja positiv sehen, man kann ja sehen, aha, die haben eine Analyse gemacht und es hat dann schon verändert. Aber man kann es ja auch negativ sehen, warum dauert das so lange? Ja, also warum muss man so lange mit Hoffmann und De Weijs Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren, und lässt Punkte liegen? Warum geht es nicht sofort in den pragmatischen Modus? Vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was da passiert in dieser Phase. Es gibt halt das Personal, das nicht da ist, und dann passt man an und das lockert man dann halt wieder auf.
Ja, aber wenn man über die Hinrunde spricht, da hat Siebert ja auf dem Platz gestanden.
Genau, und da funktioniert das ja.
Ja, also diese, wie, ja, wir aber haben da, schon haben trotzdem 21, da haben sie trotzdem 21 Tore kassiert in der Hinrunde. Also es ist ja nicht so, dass Fortuna da, also das sind dann, ne, klar, die ganz schlimme Phase kommt dann ist dazwischen. Dann, genau. So, und man hat am Ende 40 Tore kassiert. Ja. So, ne, weil man das so abgefangen hat und weil man diese wahnsinnige Serie drin hat. Aber genau, wie Tim gerade schon sagte, man muss ja eigentlich noch ein paar Tore weniger kassieren, was man ja sieht daran, wie wenig Punkte im Vergleich zu den anderen Mannschaften bei deutlich mehr geschossenen Toren die Fortuna geholt hat. Da muss ja was mit den Gegentoren passiert sein, sonst stimmt ja, die Fortuna, hätte die Fortuna.
Hat die Fortuna eigentlich so viele Tore in der Hinrunde kassiert? Oder hat sie die vielen Tore nicht? Ja, ja, aber hat sie die nicht eigentlich nur in drei Spielen kassiert? Vogel.
Ja, weiß ich
nicht. Ist das nicht das Ding?
Gerade zu Hause ist das teilweise katastrophal gewesen. Und ich finde, man darf ehrlicherweise auch immer nicht so ganz vernachlässigen, was man in der Hinrunde eigentlich auch an Potenzial hat liegen lassen. Weil im Gegensatz, also ich meine, in der zweiten Liga wird immer relativ viel durchgetauscht. Da kommen halt 5 neue Mannschaften, im Schnitt 5 neue Mannschaften, aber meistens sind es sogar 6 neue Mannschaften in der Liga. Das heißt, es wird immer ungefähr ein Drittel der Liga wird halt ausgetauscht. Bei vielen Vereinen, wo es halt irgendwie in der Saison vorher nicht so lief, wird richtig viel getauscht. Da tauschen Mannschaften ihren ganzen Kader aus. Und das war bei der Fortuna nämlich ehrlicherweise nicht so. Der Trainer wird behalten, das ist bei vielen Mannschaften nicht so. Man hatte eigentlich relativ viel Stabilität. Und das ist halt irgendwie was, was dir gerade in den ersten Spielen oft richtig den Arsch rettet. Ne? Also weiß ich nicht, dass man da irgendwie Elversberg 5-0 besiegen kann, dass man gegen Hertha mit einer super schlechten Leistung gewinnen kann, dass man da gegen Pauli irgendwie diesen Punkt holen kann. Da sind einfach viele Sachen, die dir halt irgendwie erstmal so ein bisschen helfen, ohne dass du halt wirklich richtig gut bist und ohne dass du richtig rausgefunden hast, was denn eigentlich deine Identität als Mannschaft ist. Und du hast dann diese super lange Phase, wo du es eigentlich nie hinbekommst, so ab der Mitte der Hinrunde oder eigentlich schon ab dem zweiten Drittel der Hinrunde mal zwei gute Halbzeiten zu spielen. Das geht eigentlich dann die ganze Zeit durch bis zur Winterpause und noch darüber hinaus, dass man es halt nicht schafft, irgendwie mal ein konstantes Spiel 90 Minuten eigentlich auf die Platte zu bringen. Und da hätte man eigentlich schon viel, viel mehr reißen können. Und gerade dadurch, dass du halt so unglaublich instabil in den Heimspielen bist, was irgendwie kaum zu erklären war und was ich finde ich im Nachhinein gerade mit dieser Umstellung vielleicht wirklich ein bisschen besser zu erklären ist, weil ab dem Moment, wo halt weniger der Fokus darauf liegt, halt irgendwie dieses super offensiv ausgerichtete Ballbesitzspiel nach vorne irgendwie zu entwickeln, ohne dass du diese Aspekte jetzt halt zur Seite legst, aber du hältst sie halt zumindest irgendwie in dem Fokus ein bisschen zurück und ab dem Moment, wo du da halt eben ein bisschen mehr diesen Sicherheitsaspekt halt betonst, scheint es dann halt eben auch zu klappen.
Aber es sind, also ich, ja, aber ich glaube, dass halt da, es gibt da einen Heimspiel-Bias, der halt die Erinnerung prägt, ne? Du hast es ja gesagt, es sind eigentlich drei Spiele, wo man 9 von den 22 Toren kassiert. Ja, das ist das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Das ist das, was man gewinnt. Das ist das Heimspiel gegen Schalke, das man gewinnt. 5-3. Und es ist halt dieses richtig bittere, dazwischenliegende Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, wo man halt 1-3 baden geht mit einer D11. Ne? Und das ist natürlich, also diese defensive Stabilität und so, das gibt es halt vorher auch schon. Ja, aber es ist eben vielleicht nicht so stabil, das da widerspreche
ich. Ja, ich möchte auch noch einen Punkt aufgreifen, Jan, den du dann angebracht hast. Wenn wir jetzt von der These ausgehen, okay, die haben eigentlich gar nicht so viele Tore kassiert in der Hinrunde, kann man ja alles relativ sehen, dann möchte ich da vielleicht den Jan nochmal unterstützen in dem, was er vorher gesagt hat, weil selbstverständlich derjenige, der am besten nach vorne verteidigt aus der Innenverteidigung und der am besten am Mittelkreis schon Kopfballduelle gewinnt und so, das war halt da Jamil Siebert, der mit diesem, so ein bisschen wie es halt Kevin Danso auch getan hat, der sehr viele Sachen einfach schon sehr früh unterbunden hat an Kontern und so, trotz einiger Fehler, die er auch immer mal hatte. Aber da hat Jan vielleicht auch recht, dass dieses riskantere Spiel dann eben auch daran scheitert, dass eben diese wichtige Person da fehlt.
Und ich glaube, sorry Tim.
Ja, ich möchte nur nochmal Lou leicht widersprechen mit, dass man da was liegen lässt, weil man ja das Gerüst der Mannschaft aus der letzten Saison hat und eine Konstanz auf der Trainerposition. Also du hast recht, man hat nicht den kompletten Kader ausgetauscht, aber wo ich dir widersprechen würde, ist, die entscheidenden Spieler, die diese Saison geprägt haben, die waren ja zum größten Teil alle im letzten Jahr noch keine Leistungsträger, geschweige denn noch nicht im Kader. Also von daher ist da mit Sicherheit auch eine Findungsphase eingepreist für diese Mannschaft dieses Jahr.
Natürlich, aber da würde ich auch immer empfehlen, auch mal den Blick über den Tellerrand rauszunehmen. Also bei anderen Mannschaften ist viel, viel mehr Umbruch. So, also natürlich schauen wir auf Fortuna und wir haben natürlich auch irgendwie unsere Probleme, aber bei den meisten Mannschaften tut sich halt viel, viel mehr. Die haben halt irgendwie auch viel, viel kleinere Etats und so weiter und haben halt eben dann, also weiß ich nicht, haben halt wirklich eben auch ganz andere Probleme zu bedienen. Und ich finde, gerade für eine Mannschaft mit so einem Etat, wie es die Fortuna hat, könnte man da halt irgendwie einfach anders mit umgehen. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass man da auf jeden Fall durchaus was hat liegen lassen in der Hinrunde. Das hätte man wirklich besser machen können. Und das ist vielleicht nicht das Entscheidende, weswegen es dann am Ende irgendwie nicht zum Aufstieg gereicht hat. Aber gerade, dass man halt eigentlich bis zu Spieltag 24 auf der Suche nach einer Identität ist, ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum es dann eben ganz am Ende halt irgendwie nicht reicht. Und ich finde, auch wenn wir jetzt hier vergleichen, Hinrunde, Rückrunde, wann war die Fortuna defensiv stabiler, kann man das überhaupt irgendwie sagen? Auch da würde ich wieder sagen, man muss wieder auf diesen Bruch 23., 24. Spieltag ungefähr schauen, ab dem Moment, wo halt irgendwie der ganze Kader einigermaßen beisammen ist, wo aber halt eben auch umgestellt wird, weil danach kassiert die Fortuna einfach kaum noch irgendwelche Tore.
Ist aber dann die Saison 23, 24 alle, gewesen, ne?
Genau, aber fast alle Gegentore aus der Rückrunde kassiert man halt eben in diesen fünf Spielen direkt zu Anfang, als man halt wirklich eigentlich nur irgendwelche Lücken mit irgendwelchen halbfitten Spielern halt flicken muss, als man nicht genau weiß, irgendwie was ist überhaupt gerade unsere erste Elf, als man wirklich einfach ja ganz, ganz große Probleme mit dem Verletzungspech hat und einfach super viele Leistungsträger eben ersetzen muss.
Ich glaube,
das ist die Phase, an der es dann am Ende.
Ja, und ich glaube, das ist richtig. Und ich frage mich aber halt, und deshalb ist, glaube ich, dieser Blick auf dieses, was da mit Hannover passiert und danach und davor wichtig und mit Jamil Siebert und so, das ist ja, du hast ja gesagt, eine Suche nach einer Identität. Ja, und das ist doch etwas, was die Zeit von Daniel Thun prägt. Dass wir immer suchen, was ist eigentlich Daniel Thun Fußball? Und das ist, es gibt schon Elemente, die das halt ausmachen, aber eigentlich ist das die Zeit von Daniel Thun, kann ich nicht sagen, bei Fortuna Düsseldorf, ist ganz stark geprägt von der Verbindung von dem Spielern, die er hat, vor allem von gewissen herausragenden Einzelspielern, die er zur Verfügung hat, die er in gute Positionen bringt, die er halt aufscheinen lässt, und um die nicht das System aufbaut, aber schon so ein bisschen, ja. Also es gibt kein Daniel Thun-System, sondern es gibt halt ein Zusammenspiel aus vielleicht gewissen Grundprinzipien, die er gut findet, und dem Spielermaterial, die er hat. Und das hat aber natürlich immer zur Folge, dass es halt einfach gewisse Wechselbeziehungen gibt zwischen den Spielern, die er halt dann eventuell nicht mehr hat, und dem, wie das Spiel nicht funktionieren kann. Beziehungsweise, wenn er die Spieler zur Verfügung hat, dass es dann halt umso besser funktioniert. Also,
ja, genau.
Das ist eigentlich der Kern. Also, wenn eine Mannschaft mit Daniel Thun, zumindest bei Fortuna Düsseldorf, ne, ich weiß nicht, wie es vorher beim HSV war, oder halt bei Osnabrück, wenn die halt eine gewisse Zeit hat, eine gewisse Stabilität hat, wenn er halt gewisse Spieler halt identifizieren kann und deren Stärken herausarbeiten kann, durch gewisse Anpassungen, die er macht, dann läuft dieser Verein halt unter ihm. Und der Nachteil aber ist, dass er kein Systemtrainer ist, ist, dass es halt keine klare Identität gibt, wo halt auch der hinterletzte, siebte Auswechselspieler weiß, wie der Hase zu laufen hat. Ja, das ist ja eh total selten, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja in der zweiten Liga total selten. Ja? Das ist doch, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig festzuhalten.
Darf ich mal was ketzerisch fragen?
Ja.
Liegt das daran, dass Thune wirklich so tickt, oder liegt das daran, dass er halt das Spielermaterial nehmen muss, was er kriegt? Ja,
das ist die gute Frage.
Das ist, die das ist natürlich auch eine Mischung aus beidem. Aber ich habe schon
beim
gehört,
HSV wurde immer gesagt, dass er halt, glaube ich, immer ein starker, immer schon jemand gewesen ist, der sich stark angepasst hat, oder? Ich weiß nicht, Moritz, hast du da irgendwelche anderen?
Nee, weiß ich nicht. Ich wollte eher darauf eingehen, dass man doch sehr viel von sehr vielen Seiten auch hört, dass er eben sehr gut auf die Spieler eingehen kann und jeden Spieler besser macht auf seiner Position. Und ich meine, wir haben es ja auch schon erlebt.
In der letzten Saison, yo.
Ja, so.
Mega.
Ja,
und das leider.
So, ne? Das heißt, das ist ja schon auch, kann man auch als Stärke sehen, aber ich sehe genau, was du meinst, Jan. Ich möchte noch ganz kurz, dann lasse ich euch wieder reden, sagen, wer alles zu Beginn dieser Rückrunde gefehlt hat. Das waren nämlich Siebert, Emma, Cello, Zimbo und Schintern.
Ja.
Also in diesem Zeitraum. So, das ist schon eine harte Nummer, das kann man schon wirklich anders nicht sagen.
Ja, das ist, glaube ich,
das ist schon ist schon schwierig.
Ja, und wenn man dann irgendwie auch sieht, wer stattdessen gespielt hat, das ist ja, glaube ich, dann irgendwie auch eine der ganz, ganz wichtigen Fragen halt irgendwie dieser Saison, dass halt einfach die, die Spieler dann ersetzt haben, sie erstens irgendwie in der Qualität nicht hinreichend ersetzen konnten und dass man dann aber auch oft eben das, was man halt vorher gemacht hat, nicht mehr halt so durchziehen konnte auf einem geringeren Qualitätslevel, sondern dass man halt einfach Sachen komplett umstellen musste, weil man halt, weil es einfach Spieler gibt, die halt einfach diese Qualität nicht gehabt haben. Und ich glaube, wir haben jetzt da ein bisschen über Daniel Thune geredet und dass er halt jemand ist, der halt immer viel verändert, der viel anpasst. Und ich glaube weiterhin, dass Daniel Thune und Klaus Allofs nicht so richtig gut zusammenpassen, weil die Art und Weise, wie halt Klaus Allofs einen Kader baut, ne, diese kleinen Kader irgendwie spät nochmal zuschlägt und halt versucht, wieder nochmal am Ende halt irgendwelche Juwelen zu finden und das jetzt ja diese Saison zum Teil auch geschafft hat, aber dann halt immer eher dafür geht, halt noch dieses eine Juwel zu verpflichten, anstatt halt irgendwie drei zuverlässige Spieler zu verpflichten. Ich glaube, das passt halt nicht so richtig gut zu Daniel Thune, weil sobald es dann halt eben zu Ausfällen kommt, sobald es dann halt irgendwie darum geht, neue Ideen zu finden, und kann man sich dann halt eben nicht auf eine bestehende Struktur verlassen. Ne? Also wenn der Kader an seine Grenzen gerät, dann ist es super wichtig, wenn man halt den Spielern, die reinkommen, gerade wenn die nicht so viel Qualität haben, wenn man denen sagen kann, jo, du weißt genau, was wir seit dem Sommer Trainingslager eingeübt haben, das sind die Abläufe, du machst es einfach, auch wenn du nicht Christos Zollis bist, sondern wenn du nur Dennis Jastremski bist, du weißt genau, was wir eingeübt haben, das geht aber halt nicht. Gerade wenn der Kader so klein ist oder wenn du halt für Spielerrollen wie zum Beispiel linke offensive Position als Ersatz für Christos Zollis Dennis Jastremski verpflichtet hast. So, ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Und genau das ist halt das, was in der Hinrunde und gerade in diesen fünf Spielen am Anfang der Rückrunde, was Fortuna halt eben einfach so unglaublich tödlich kostet.
Das ist natürlich genau der Gamble, ne? Das ist genau der Gamble. Da müssen wir vielleicht noch drüber, oder kommen wir später noch zu. Aber du verpflichtest dann Zollis und Jastremski. So, dann hast du so ein krasses Qualitätsgefälle, aber du hast halt die Spitze auch. So, ne?
Ja, aber du hast halt eben auch das Gefälle in der Rolle. Also das sind ja zwei so dermaßen komplett verschiedene Spielertypen. Und du hast das ja an anderen Stellen im Kader ja auch, wie zum Beispiel rechtsoffensiv, wo du halt Felix Klaus hast und niemanden. Und dann halt...
Jona Niemitz.
Ja, genau, aber den hast du ja eigentlich nicht für diese Position. Also der ist ja kein rechter offensiver Mittelfeldspieler. Der spielt es halt, weil man gar keinen verpflichtet hat.
Oh. Ich muss mal da kurz einhaken. Also dieses Gefälle zwischen Zollis und Jastremski, so, dass das so krass ist. Ich glaube, da freut sich heute noch Klaus Allofs einen Ast. Also er hat Glück gehabt, dass da so ein großes Gefälle ist, denn Zollis hat halt so mega überperformt, würde ich sagen, dass er die Saison halt gerettet hat. So.
Darf ich da kurz einhaken? Wollen wir das vielleicht ein bisschen noch darauf schieben, wenn wir über die Spieler sprechen?
Ja, aber da muss ich jetzt einfach drauf. Also ich meine, ich glaube nicht, dass das so eingeplant war, dass man sagt, ja gut, wir gehen jetzt all in mit so einer Leihe von Zollis, weil der muss dann halt die gesamte Saison durchspielen. Ansonsten haben wir einen krassen Leistungsverlust, sondern ich glaube, dass tatsächlich das, was dann am Ende abgeliefert wurde, nicht ganz das widerspiegelt, was man am Anfang der Saison von beiden Spielern erwartet hat.
Ja, aber jetzt ist es ganz gewöhnlich, genau das, was ich mir. Also ich würde es ja jetzt irgendwie diese Frage, Thune, Allofs und ist das ein Match oder so? Ich glaube, dass ich versuche das auch, um noch eine andere Perspektive zu drehen. Also man kann ja sagen, wir denken ja gerade jetzt den Systemtrainer versus den, ich passe mich an die Spieler an und versuche mit dem Spielermaterial, das ich zur Verfügung habe, umzugehen. Und Tune ist eher das Zweitere. Nun kann man halt sagen, das matcht halt mit Alofs nicht unbedingt, aber es matcht halt für die zweite Liga halt herausragend. Weil du natürlich immer Kader hast, die halt eine gewisse Umbruchssituation haben. Das ist einfach bei jeder Zweitligamannschaft so. Und wenn du dann einen Trainer hast, der halt damit umgehen kann und halt quasi sich auf die neuen Spieler einlassen kann zur neuen Saison, das werden wir jetzt hier wieder erleben nach dem Sommer, dann ist das immer ein Plus. Immer ein Plus. Und wenn Daniel Thun beides könnte, ja, sowohl mit dem Spielermaterial so Anpassungen vornehmen, als auch ein hartes, super System zu fahren, dann wäre er halt nicht Trainer bei Fortuna Düsseldorf, sondern bei FC Bayern München oder so. Ja, also das ist natürlich auch etwas, was man von einem Trainer, was erwartet man eigentlich von einem Trainer, der halt einen oberen Zweitligisten trainiert. Ja, und dafür finde ich halt, da bin ich sehr dankbar, dass Daniel Thun diese Qualitäten mitbringt. Den muss er nämlich jetzt im nächsten Jahr nochmal deutlicher beweisen. Und er hat es ja, wie ich finde, auch jetzt in dieser Saison bewiesen, auf die Art und Weise, wie wir das jetzt schon angesprochen haben.
Muss er das wirklich im nächsten Jahr deutlicher beweisen? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also was man tatsächlich vielleicht zur Rückrunde auch noch sagen kann, wir hatten das die krasse Ausfallliste aufgezählt am Anfang der Rückrunde. Wir hatten in der Winterpause auch schon gemerkt, dass Vincent Vermey nicht ersetzt werden kann. Und was auf jeden Fall zur Story der Rückrunde gehört, ist, dass die zwei Neuzugänge, die man in der Rückrunde geholt hat, Vincent Vermey nicht ersetzen konnten. Also klar, wir haben gemerkt, eigentlich dreht sich dieser Umbruch in der Saison vor allem darum, dass die Defensive stabilisiert wurde. Aber in diesen Spielen zuvor, wo man die Defensive noch nicht so im Griff hatte, hätte man ja möglicherweise auch nochmal so ein Harakiri-Spiel wie in der Hinrunde häufig bewiesen hinlegen können und trotzdem gewinnen können. Also das ist mit Sicherheit auch etwas, was wir nochmal diskutieren müssen, wenn wir gleich von Systemfragen oder einzelne Spieler besser machen durch Daniel Thun auf einzelne Spieler kommen. Denn die Ergänzung für den Sturm hat Daniel Thun in diesem halben Jahr nicht besser machen können, würde ich mal sagen.
Stimmt, also wir müssen mal der Komplettheit halber sagen, genau, Daniel Ginczek hat dann die Fortuna verlassen und da Ferner und Mustafa sind gekommen. Ist jetzt so ein bisschen untergegangen.
Ja.
Aber ja, hast du natürlich recht. Und ja, das lässt sich ja dann auch auf andere Spieler, die schon länger da waren, leider übertragen. So, ne? Also zumindest mit Dennis Jastremski hat es ja wirklich kaum funktioniert auch.
Ja, aber ich glaube, bei allen diesen drei Spielern würde ich das Daniel Thun wirklich nicht vorwerfen. Also das sind Spieler, die haben halt Gelegenheiten bekommen und das sind Spieler, die sind letztlich alle an genau den Dingen gescheitert, die halt kritisiert wurden, als die Spieler verpflichtet wurden. Ne? Also das waren alle Spieler, wo man wirklich viele, viele Fragezeichen haben konnte und die man halt, glaube ich, gerade die man vor allen Dingen verpflichtet hat, weil das halt eben zu diesem Zeitpunkt Spieler waren, die man eben noch bekommen konnte. Ne? Das waren halt alles sehr späte Transfers, also die beiden Stürmer in der Winterpause, Jastremski auch erst sehr am Ende des Transferfensters, als man ja wirklich irgendwie fast überhaupt keine Spieler für die Außenbahn hatte. Und das sind dann halt eben Tempo halt auch nicht. Aber du gehst ja generell eigentlich in diese Saison mit mehr oder weniger nur drei offensiven Außenbahnspielern für zwei Positionen oder halt von mir aus dreieinhalb, wenn man jemals dazu rechnen will, der aber für mich immer noch eigentlich eher ein Stürmer ist. Dann musst du halt eben einfach solche Deals machen, genauso wie du halt dann einfach im Sommer, wie du halt dann im Winter diese Deals halt mit für Mustafa und da Ferner halt machen musst, weil du Eigentlich erst noch diese komplett leer gelassene Stürmerposition, die du im Sommer nicht besetzt hast, besetzen musst und weil du halt Ginczek ersetzen musst. Und ja, das ist halt im Winter und am Ende der Transferperiode im August halt super, super schwierig ist. Das ist uns allen klar und dass gerade Wintertransfers im Normalfall nicht funktionieren. Das wissen wir halt auch alle und ich glaube wirklich nicht, dass das an Daniel Thun gelegen hat, sondern das sind halt einfach Spieler gewesen, ja, weiß ich nicht, die halt einfach nicht das mitgebracht haben, um halt dann letztendlich bei Fortuna Düsseldorf erfolgreich sein zu können.
Ja, man hat aber auch Jordi de Weijs und Ao Tanaka jeweils im Winter geholt, oder?
Mhm. Ja, aber trotzdem also könnte man jetzt ein bisschen provokant sagen, ja, dass ein Jollis dann ein Startelf-Garantie hat, weil man da keine Konkurrenz hat und immer spielt. Das ist im Prinzip auch ein Engelhardt. Okay, der hatte mehr Konkurrenz, aber dass er halt da viel gespielt hat. Ja, und dann ist das ja nicht irgendwie so, ein Trainer setzt auf bestimmte Spieler, sondern die spielen halt viel, funktioniert halt. Bei den anderen, die müssen halt viel spielen, funktioniert halt nicht. Wie viel ist dann Daniel Thun, dass er diese Spieler geformt hat? Könnte man doch ketzerisch fragen.
Nicht geformt, aber er baut ein System um diese Spieler rum auf. Mhm. Das ist ja das Ding. Das haben wir ja schon bei Kalendnerei gesehen. Und so, er sieht halt gewisse Qualitäten von Spielern und die lässt er halt aufscheinen. Ich weiß auch gar nicht, ob er die unbedingt besser macht. Ja, er lässt, glaube ich, halt, das ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, obwohl es möglicherweise sein kann. Ne? Weil natürlich dem Christos Zollis dieses Jahr besser gemacht haben wird, einfach auch wenn es vielleicht seinem Potenzial immer schon entsprach, aber ne, wenn er aus der Tiefe kommt. Sondern ja. Das System der Fortuna, wie sie es gespielt haben, ist ja, wir haben rechts den Ball, da wird gepasst, Zimmermann und Klaus machen Dinge, ja, und dann wird verlagert. Und dann gibt es da halt Zollis, der den Ball direkt bekommt durch einen langen Ball, ja, der ist, glaube ich, der Spieler, der die meisten langen Bälle von der Fortuna verarbeitet hat. Es ist nicht irgendwie Vermey, sondern es ist Zollis und Klaus übrigens. Und der geht ins 1-1 und es rückt halt nach und Ioa rückt halt nach und macht eigentlich das Gleiche. Ja, also das ist ja eine komplett unterschiedlich gelagerte Seite. Ja, die linke Seite macht komplett andere Dinge. Also wenn man sich diese Progressive Carries anguckt, die Top 3 Spieler, ja, Nummer 1 Ioa, dann Zollis, dann kommt lange nichts und der dritte Spieler, den drittmeisten Progressive Carries, ist Gavouri, den man jetzt nicht unbedingt als den Dribbelkönig sich überlegen würde oder halt den dynamischen Spieler, ja. Sondern das ist, glaube ich, etwas, was eben Thun erkennt und gut macht und das hat Zollis mega in die Karten gespielt hat. Ja, und die Fortuna konnte das auch gut machen, weil sie eben Spieler hat mit Zimmermann, auch mit den Mittelfeldspielern, die halt solche Verlagerungen spielen können. Ja, und eine Sicherheit haben, aus der man das tun kann.
Also zusammengefasst, Werte schaffen im Kader dadurch, dass man sieht, wie man mit diesem Kader zu spielen hat und nicht um die Spieler unbedingt auf ein neues Niveau zu heben, sondern einfach sie perfekt in Szene setzt.
Und ich glaube, das ergänzt sich halt. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die Thun hat und die finde ich gut. Vielleicht reicht die nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Spitzenspiel-Thematik ist ja immer diese Thematik, wo er sich mal vercoacht hat vielleicht in der Entscheidung. Aber dass es halt irgendwie der Fortuna halt einen Platz in der ersten fünf in der zweiten Liga sichert und wenn es richtig gut läuft und halt quasi der Kader sich nicht mehr verletzt, wie das ja in der zweiten Hälfte der Rückrunde war, kann es halt auch mal dazu reichen, dass man halt eigentlich aufsteigt, wenn halt die DFL sich nicht irgendwie Relegationsspiel-Scheiße überlegen würde.
Zum Glück nicht erst letztes Jahr, sonst würden wir noch mehr schimpfen, sondern schon vor ein paar Jahren.
Ja. Ist aber richtig und der absolute Hauptgrund dafür, dass die Fortuna dieses Jahr nicht aufgestiegen ist, finde ich schon auch nochmal wichtig festzuhalten.
Ja. Weil die sind ja auch nicht knapp Dritter geworden, die sind einfach souverän Dritter geworden. Ne?
Trotzdem ist das jetzt auch keine neue Ausgangslage und ich stimme euch dann natürlich in allen Punkten zu, aber wir müssen schon die Saison so bewerten, dass man halt, wenn man halt mit dem Ziel da reingeht, aufzusteigen, dass man halt versuchen muss, unter die ersten zwei zu kommen und nicht unter die ersten drei, weil wir nämlich halt wissen aus der Historie der letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre und auch aus der näheren Historie, der Zweitligist gewinnt diese Relegation einfach nicht. Komme es, was der wolle. So. Und auch wenn du halt das Hinspiel auswärts 3-0 gewinnst, der Zweitligist gewinnt diese Relegation einfach nicht.
Ja, Deshalb gibt es ja auch so wunderbare Statistiken, die lückenlos sind, davon, wo der jeweilige Relegationsverlierer dann in der kommenden Saison gelandet ist. Davon aber dann in der nächsten Folge mehr.
Ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Aber ich bin da auch gespannt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht ganz so positiv und aber auch nicht ganz so negativ, wie man vielleicht befürchtet. Von daher, da lassen wir uns dann gerne in der Saisonvorschau, glaube ich, noch mal ein bisschen drauf ein. Ein Punkt, den ich gerne noch nennen würde dabei, wenn wir nochmal auf diese Saison schauen wollen und ein bisschen herausfiltern wollen, was die Fortuna eigentlich so erfolgreich macht, dann ist es ganz klar die Abschlussstärke, die ich da gerne noch nennen würde. Keine Mannschaft in der Liga überperformt den eigenen Expected Goal Wert so sehr wie die Fortuna. Gibt es wie gesagt keine stärkere Mannschaft. Fortuna hätte 58 Tore ungefähr schießen sollen nach Expected Goals. Wie gesagt, man kann natürlich diesen Wert immer kritisieren. Das ist nur ein Richtwert. Aber ich glaube, man kann das immer schon mal ganz gerne irgendwie heranziehen. Und ich glaube, gerade bei der Fortuna trifft das dann ja irgendwie auch den die Überprüfung durch das Auge, weil man halt sehen kann, dass es eben auch vor allen Dingen, dass es natürlich ein Zolles ist, der seinen eigenen Expected Goals Wert weit überperformt. Der macht viel, viel mehr aus seinen Chancen, als das der durchschnittliche Spieler halt machen würde. Dann muss man da ganz klar nochmal Vincent Vermey rausheben, der das am Ende der Saison gar nicht so krass überperformt, aber er ist auf jeden Fall da auf Platz 1 nach der Hinrunde und einer der ganz großen Faktoren, warum die Fortuna in der Hinrunde überhaupt so gut dasteht. Und das muss man eigentlich auch nochmal ganz, ganz klar hervorheben, wenn man auf diese Hinrunde schauen will, die wirklich nicht so gut ist, wie diese 30 Punkte am Ende aussehen. Ein wesentlicher Faktor ist, dass Vincent Vermey, glaube ich, mit über 50% seiner Chancen halt ein Tor erzielt in dieser Hinrunde. Und damit die Fortuna einfach am Leben bleibt, das geht dann halt in der Rückrunde wieder ein bisschen zur Mitte, aber ist eben wirklich unglaublich, ein unglaublich neuralgischer Punkt. Und was mich fast noch mehr amüsiert hat, ihr könnt vielleicht auch mal kurz raten, wer ist auch mit sehr großem Abstand über die ganze Saison gesehen Nummer 2 bei der Fortuna, wenn es um das Überperformen des Expected Goals Wert geht. Da ist es Ao Tanaka. Weiß es deswegen. Ja. Also okay. Da muss ich schon auch ein bisschen schmunzeln, aber der kommt am Ende wirklich, glaube ich, auch auf 7 Tore, was ich irgendwie auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und das sind eben viele Fernschüsse. Ich glaube, es kommt daher. Und da waren, glaube ich, halt schon auch ein paar dabei, die irgendwie auch eher etwas zentraler aufs Tor gehen. Deswegen passt es schon, aber fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz amüsant, den Fakt.
Ich wollte kann dazu noch ergänzen, was gerade reinpasst, dass die Fortuna ein bisschen mehr als 9 Tore mehr geschossen hat, als erwartbar gewesen wäre anhand der Chancen. Und habe dann mal zum Vergleich Pauli und Kiel mir auch angeguckt. Die haben beide ungefähr 4,5 Tore mehr geschossen, als sie zu erwarten gehabt hätten. Also die haben auch überperformt, aber Düsseldorf einfach nochmal quasi doppelt. So, vielleicht ist der Vergleich ganz hilfreich. Ja.
Und das zeigt dann irgendwie eigentlich auch mal nochmal ganz deutlich, wo die Krux halt irgendwie liegt, nämlich dass die Fortuna zu wenig enge Spiele gewonnen hat. Oder bin ich da jetzt irgendwie auf einem falschen Dampfer dabei, diese Statistik zu interpretieren? Weil ich glaube, es gibt dann ja halt irgendwie, ne, also das, dadurch, dass das halt vielleicht dann so in die Höhe gerissen wird, liegt dann eher daran, dass man halt mehrmals halt irgendwie so die Spiele halt so besonders hoch gewinnt, wie dieses 5-0 in Elversberg, dieses 5-0 in Nürnberg. Aber dass man halt irgendwie, wahrscheinlich dann anders als Kiel und Pauli das gemacht haben, ja, zu selten mal 1-0, 2-1 gewinnt und so weiter.
Da müsste man sich jetzt halt Pauli und Kiel nochmal genauer angucken.
Und man gewinnt halt dann 5-0. Ist auch nicht schlecht.
Ja, oder halt 4-3. Oder 3-2.
Ja, aber man hätte halt noch zweimal mehr 5-0 gewinnen müssen, dann
Ja. Schwierig.
Am Ende hätten sie einfach nur, ist egal.
Wir wollen die Saison heute nicht vom Ende her denken.
Ja, aber wir sind doch jetzt eigentlich, also sind, naja, wir sind nicht in der...
Wir sind
noch
nicht ganz fertig mit der Saison irgendwie, ne?
Ja, aber wir sind auch noch nicht richtig in dem Spielerbereichsbewertungsteil, aber irgendwie schon so halb.
Ich würde beantragen, dass wir doch nochmal vielleicht ganz kurz, wenn irgendwer noch irgendwelche Schlüsselspiele, Schlüsselmomente und sowas hat, wenn wir doch nochmal ein bisschen auf die Spiele gucken wollen, ohne da jetzt die Spiele einzeln zu analysieren, und dann vielleicht auch nochmal ganz kurz das Ende ansprechen der Saison, und dann können wir zur Spielerbesprechung übergehen.
Das finde ich eine interessante Frage, weil nämlich in der Hinrunde würde ich halt, da kann ich, gut, da war ich halt auch nochmal mehr im Stadion, das ist natürlich was anderes, aber es ist vielleicht auch die Frage an euch, die ihr häufiger im Stadion wart. In der Hinrunde kann ich klar ein Spiel benennen, Highlight-Spiel, können wir stundenlang drüber reden, dass das 4-3 in Kaiserslautern.
Ja,
in dieser, dieser 14 Spiele nicht verloren Phase fällt mir das gar nicht so auf. Das ist, ich will nicht sagen, das ist halt ein Einheitsbrei, wo man punktet, also es ist ein schöner Einheitsbrei, aber das ist halt alles so funktional. Da gibt es für mich jetzt, also für mich, ne, vielleicht seht ihr das anders und könnt das halt ergänzen, nicht so einen, so ein Spiel, das mich komplett rausreißt. Es gibt auch im Negativen so ein, zwei Spiele, wo ich sage, das sind halt die absoluten Abfuck-Spiele der Saison. Aber in dieser Phase, wo es ja dann eigentlich wichtig ist, ja, die dann halt ja auch dazu führt, dass man in diese Relegation reinkommt, dass man auch mit so einem guten Gefühl da reingeht und wo man halt auch sagen kann, das ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Teil, dass es halt einfach eine geile Saison war, dass halt viele Spieler irgendwie, dass man das gerne angeguckt hat. Da gibt es nicht so ein Spiel, das mir sofort einfallen würde. Gut, aber das 4-3 ist natürlich auch ein bisschen krasser, ne? Also es liegt vielleicht eher auch an dem 4-3 als an den Spielen dann in der Rückrunde, aber vielleicht gibt's in dieser Phase eigentlich etwas, was ihr da rausgreifen könnt.
Also jetzt so rein emotional schon das Rückspiel gegen Kaiserslautern, wo man halt lange Zeit 1-0 zurückliegt und das Spiel dann ganz schnell dreht und mit einem guten Gefühl nach Leverkusen fährt. So.
Ja, ich muss jetzt auch mal noch mal eine weitere Frage stellen. Inwiefern darf ich da jetzt die Pokalsaison mit reinbringen?
Eigentlich,
weil genau. Natürlich ist das Spiel der Saison und eben auch das Spiel im Grunde ist natürlich dieses Pauli-Spiel, das würde ich jetzt irgendwie mal nennen, aber vielleicht noch als Halbsatz davor, für mich, wenn es jetzt nur um die Liga geht, ist das eigentlich das Spiel nach dem Hannover, nach dieser Umstellung gegen Hannover, nämlich das 2-0 zu Hause gegen den HSV. Das war wirklich so ein Du-oder-Die-Spiel. Wenn man da nicht gewonnen hätte, wäre die Spitze, zu der damals der HSV gehörte, mehr oder weniger.
Das ist so. Also man, Schmunzeln dabei, sehr schön.
Ich empfehle wirklich, sich da nochmal die Tabelle anzuschauen vor diesem Spiel und auch nach diesem Spiel stand der HSV noch vor der Fortuna. Der HSV hatte da gerade den Trainer gewechselt und man konnte noch nicht so richtig erahnen, nach diesem Spiel dann allerdings vielleicht schon etwas, welcher Einbruch da noch folgen würde. Und erahnen hätte man das wahrscheinlich sowieso doch eigentlich natürlich sogar müssen, wenn man sich mit den letzten 10 Jahren Hamburger Sportvereinen auseinandergesetzt hat. Aber davon abgesehen, war das für uns Fortuna Fans natürlich nicht unbedingt zu erahnen, dass das passieren würde. Und es war unglaublich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und es ist eigentlich dann auch gerade mit Siebert, der, glaube ich, in den Minuten vor der Halbzeit eingewechselt werden muss, weil das halt schon wieder zu einer Verletzung gekommen ist. Ich glaube, bei Quashi ist es dann Siebert, der halt reinkommt und damit eigentlich das letzte Puzzlestück dann ist, weil er halt einfach auch von dieser Verletzung, die er die ganze Rückrunde gehabt hat, dass er da zurückkommt und eigentlich sofort wieder auf dem Level von vor der Verletzung ist. Und er ist dann eben das letzte Puzzlestück in dieser Mannschaft, die dann mit kleinen Änderungen mehr oder weniger bis zur Relegation durchspielt. Und man hält dann eben den HSV, weiß ich nicht, bei 2 oder 3 kleineren Halbchancen, aber eigentlich sind die komplett ungefährlich und man gewinnt dann relativ überzeugend dieses Spiel mit 2-0. Und das war wirklich dann so das erste Spiel, wo ich halt wieder angefangen habe, irgendwie dran zu glauben. Und natürlich war das in diesem Augenblick jetzt nicht so ein unglaublich unfassbares Spiel, an das man sich noch ewig erinnern wird, aber ich glaube gerade auch in dieser Wichtigkeit, dass man dann halt da diese erfolgreiche Startelf findet, ist das ein unglaublich wichtiges Schlüsselspiel. Und auch bei dem, was Tim halt mitgehen würde, dass man halt irgendwie dann gegen Lautern in diesem Spiel, wo man super lange schlecht aussieht, diese Identität irgendwie dann nochmal kurz wiederfindet, dass man halt irgendwie auch ein schlechtes Spiel gewinnen kann, so wie man das halt häufig in der Hinrunde getan hat. Weil da hat man ja wirklich sehr, sehr viele Spiele umgebogen, nachdem man super schlecht gewesen ist. Und das muss man dann aber eigentlich danach dann in der Saison zum Glück irgendwie nicht mehr unbedingt hervorholen, weil man dann einfach diese Serie weiterführt und das eigentlich immer sehr, sehr überzeugend macht. Also das sind wirklich zwei Spiele, die man da ein bisschen hervorholen kann oder hervorheben kann. Und gerade wenn wir dann aber eben doch noch den Pokal mit reinholen wollen, ich weiß nicht, ob wir noch mehr über andere Spiele vom Pokal sprechen wollen. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, ein Moment der Saison, Jan hatte das, glaube ich, vor einiger Zeit kurz angesprochen, wird natürlich auch immer bleiben, der Doppelschlag von Jona Niemetz in Magdeburg, was das für eine unfassbar schöne Geschichte ist. Die Art und Weise, wie das halt in den Schlussminuten da vonstatten geht, absolut hervorragend. Da werden, glaube ich, wir Fortuna-Fans uns auch sehr, sehr lange dran erinnern, wo wir das verfolgt haben und was das in uns allen ausgelöst hat. Und dieses Viertelfinale, das dann eben bei St. Pauli gewonnen wird, das hat dann, auch wenn es dann ja letztendlich dann nicht zum ganz großen Traum Berlin gereicht hat, glaube ich, in all unseren Herzen einen großen Platz.
Ohne Zweifel. Was ich ja noch interessant finde, also Moritz, bitte.
Nö, also ich... Du kannst noch gerne drauf eingehen.
Ich würde jetzt eigentlich nochmal, also ich würde auch nochmal über ein Spiel sprechen, aber ich finde, ich glaube, dass, was du meintest, Moritz, eben mit diesem, wir haben die Saison noch nicht abschließend besprochen, ist, ich glaube, die Saison können wir gar nicht abschließend besprechen. Ich glaube, diese Saison entzieht sich irgendwo eine Abgeschlossensein in dem, was wir hier versuchen.
Ja.
Ja, ich meine, es ist die Unvollendete geblieben.
Richtig. Ja, aber auch auf so viel ist so, es im Pokal unvollendet, es ist genau.
Extrem vielschichtige Saison. Also ich habe mich jetzt rückblickend in Vorbereitung nochmal dran erinnert, wie ich mich nach diesem 1-0-Sieg gegen Fürth gefühlt habe. Weil das war für mich auch so ein Moment, wo ich irgendwie so krass dran geglaubt habe, so von wegen, okay, wir haben dieses Scheißspiel gewonnen, dieses furchtbare Spiel, die Fortuna gewinnt einfach weiter, die machen einfach weiter und das war für mich so ein krasser Glaubensmoment nach so einem ganz schlimmen Spiel, was man 1-0 gewonnen hat gegen Fürth, das war am 30. Spieltag dann, also das war für mich so ein, okay, es geht hier alles eigentlich, Moment. Ah. Genau, war natürlich kein spielerisches Highlight, aber war irgendwie doch ein sehr krasses Gefühl, dass diese Serie einfach nicht abreißt, egal wie schlecht es dann auch mal läuft. Die ziehen halt weiter durch. So.
Ja.
Und das, ja.
Ich finde es halt interessant, dass mir gerade, ich muss mich eigentlich selber widersprechen, so ein bisschen, aber vielleicht auch nicht ganz, weil ich ja meinte, es gibt so diesen Einheitsbrei. Es gibt natürlich dieses Skandalspiel in Kiel, ja, also wo die Fortuna halt vom Schiedsrichter halt verarscht wird. Und ich frage mich aber, warum ich das jetzt quasi mit so ein bisschen Abstand nicht so hoch einrenke wie halt irgendwie so ein paar andere Sachen. Das, glaube ich, liegt daran, dass ich so mit Abstand halt sage, ja, Kiel war einfach irgendwie schon besser auf die Saison gesehen. Also würde ich sagen, das ist halt ein Skandalspiel und die Fortuna kann da halt nochmal rankommen. Sie hätte ja auch, ne, sie hätte, wäre in Schlagdistanz gekommen. Es gibt ja nach die Woche, Tim hat es, glaube ich, danach gesagt, dass er ganz froh war, dass Kiel dann gewonnen hat und dass man nicht mehr an dieses Handspiel da denken musste, dass da nicht gepfiffen worden ist. Und damit quasi ja auch, wäre die Fortuna auch virtuell quasi nicht nicht weitergekommen, weil Kiel es einfach aus eigener Kraft geschafft hat, dann in der Woche darauf. Ich glaube, das ist nochmal so ein Faktor, aber eigentlich ist das natürlich dieses 1-1 schon ein emotionales. Schon ein emotionaler Moment dieser Rückrunde gewesen. Ja, weil man sich gedacht hat, wollt ihr uns hier eigentlich komplett verarschen?
Ja. Ja, also ich muss das sagen, ja, finde ich auch total. Und natürlich heißt es dann, sagt man immer, ja, wir haben den Aufstieg nicht in diesem Spiel verspielt,
ja.
Gegen Elversberg und so. Stimmt, aber es war halt auch ein absolutes Spitzenspiel, deswegen, ich finde es halt. Man kann das so sehen, man kann aber auch sagen, jo, wir haben halt die ganze Saison so gearbeitet, dass wir uns auf ein Spitzenspiel ankommen lassen können am vorletzten Spieltag. Und dann gibt es halt diesen Schiedsrichterskandal, wo ein Spiel einfach eine völlig andere Richtung bekommt. Und dann könnte man auch sagen, naja gut, man muss halt so lange in Schlagdistanz bleiben, bis man dann halt diese 6-Punkte-Spiele hat und da muss man dann gewinnen. So, das hat die Fortuna versucht und da wurde die Fortuna dran gehindert. Deswegen, ich finde, es ist schon nach wie vor ein großer Skandal. Und es ist auch immer noch ein kleiner Skandal, dass dieser Bochumer da nicht für seinen Tritt in den Bauch im zweiten, im Relegationsrückspiel vom Platz fliegt. Also aufstiegsrelated in den letzten, in den ganz allerletzten Zügen, wo es dann immer heißt, das musst du halt gewinnen, um aufzusteigen, da wurde auch deutlich mitgeholfen, damit es nicht passiert. So, fertig.
Ja. Jetzt habe ich diese Szene wieder vor Augen, dieses Handspiel. Oh, das ist echt.
Ja.
Oh Gott. Ja.
Es wurde der Fortuna wurde die Möglichkeit genommen, fair dieses 6-Punkte-Spiel zu bestreiten.
Ja.
So.
Ja. Ja.
Muss man sagen.
Weil die da oben ja. wollen natürlich Holstein Kiel.
Ja, nee, die, weißt du wer, Jan? Die da unten nämlich. Die da unten im Keller. Im
Keller.
Keller.
Die
Kölner vierten offiziell.
Zweimal aus Köln in Köln waren. Ja. Also. Ne, Zufall oder Chiffre. vielleicht sind wir ja doch da einer ganz großen Verschwörung auf der Spur. Who knows?
Das ist so. Jo. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Bevor wir jetzt
nicht noch mal
auf die Spieler gucken, ne?
Ja, genau. Wir
also, ich glaube, zum Thema Bochum kann man auf jeden Fall nochmal einen kleinen Hinweis geben für diejenigen, die hier zuhören und nicht unsere Folge 173, die Folge zum Relegationsrückspiel gehört haben, kann man das vielleicht wirklich nochmal empfehlen, auch wenn das unangenehm ist. Aber ich glaube, so gerade zum Verarbeiten gehört auch Akzeptanz und hört da gerne noch rein und schließt das Thema ein für alle Mal ab, so gut es geht. Und genau, wir werden da jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen.
Kommen wir zum Kader. Und bevor wir zum Kader kommen, habe ich drei Einstiegsfragen für euch zum Schätzen. Wow. Jeder darf einmal schätzen. Die anderen denken nur mit. Als erstes frage ich mal den Jan. Es gibt zwei Spieler diese Saison, die immer im Kader standen. Das war ganze 41 Mal. Wer war's?
Ah, das hatten wir schon mal. Und ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Warte.
Zwei Spieler, ja.
Immer im Kader.
Ja.
Das eine ist Uchino.
Nein.
Ach, stimmt.
Aber du hast noch eine zweite Chance.
Immer im Kader. Tim Oberdorf?
Nein. Oh, es waren tatsächlich Karol Niemczycki, der uns schon verlassen hat. Okay. Und Jona Niemiec. Ja, so, dann Moritz, wie viel über alle Wettbewerbe hinweg, wie viele Tore hat diese Saison die Fortuna geschossen?
Boah, von der Liga weiß ich's. Ich würde sagen 95.
Nein, leider nicht. Das wäre schön. Es waren 85.
Und
jetzt kommt die Related-Frage an Lou. Wie viel von diesen 85 Toren wurden von Spielern erzielt, die vor einem Jahr noch nicht in dem Kader standen. Also ausgeliehen heißt auch nicht in unserem Kader standen.
Das gefällt mir.
Boah. Da würde ich sagen 50.
Ja, 54 oder knapp zwei Drittel der Torwurf.
Oh, sehr, sehr gut, sehr schön, ja. Sehr schön, Tim. Das gefällt mir.
Also tatsächlich so viel dazu, dass man sich mit wirklichen Glücksgriffen nochmal ordentlich den Arsch gerettet hat vor der Saison.
Kannst du das in den nächsten 10 Minuten noch für die Scorerpunkte ausrechnen?
Ja, können wir auch machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste das raussuchen, als ich nochmal gesehen habe beim Kick-Tipp-Spiel, was wir ja vor der Saison begonnen haben, wo ich die Fortuna vor der Saison gesehen habe. Also da ist ja dann nochmal kurz vor Toreschluss ein bisschen gut in die Lostrommel gegriffen worden.
Ja, man darf auch wahrscheinlich auch wirklich nicht vergessen, wie viele Tore man halt vor der Saison abgegeben hat, ne? Das war halt irgendwie auch eine Menge. Und das, glaube ich, dann die Fortuna in dieser Saison, das haben wir eigentlich auch fast ein bisschen zu wenig behandelt, halt diesen Sprung zu dieser Offensivmaschine gemacht hat. Also das haben wir, glaube ich, alle nicht vorausgesehen und am wenigsten in unserer Saisonvorschau. Und
ja.
Eigentlich muss man das hier schon irgendwie auch nochmal ganz, ganz besonders unterstreichen, weil das hat uns alle ja auch gerade in unserer Fanidentität, glaube ich, auch einfach ein bisschen überrumpelt.
Ja. Vor allem, wenn man halt dann auch noch in die Saison reingeht mit so einem 1:0 gewirkten 1:0 und einem 0:0, da war natürlich der Kader noch nicht fertig, aber das war eher unsere Erwartung von dieser Saison, ja.
Jetzt dann noch eine kleine ketzerische Frage. Meint ihr, mit Ruven Hennings hätte die Fortuna diese Saison mehr Tore geschossen, als sie jetzt geschossen hat?
Also geht es dann mit den... Ich würde sagen, auf eher nein. Also es ist natürlich sehr, sehr hypothetisch. Ich weiß nur, dass Ruven Hennings große Teile der Saison in Sandhausen
verletzungsbedingt ausgefallen ist. Aber der hätte sich bei Fortuna natürlich nicht verletzt.
Ja gut, das ist ja
stimmt.
Sehr, sehr hypothetisch.
Also aber wahrscheinlich hätte man ein Tor mehr geschossen, weil Ruven Hennings in der 120. Minute gegen Bochum eingenetzt hätte. Aber so, jetzt reicht's aber auch.
Und der hat den Uccino-Elfmeter geschossen. Okay.
Aua. Okay, kommen wir jetzt ein bisschen zum Kader, ein bisschen detaillierter.
Ja, wir können ja vielleicht einfach von hinten nach vorne durchgehen. Erstmal Torwartposition. Da hat man dann als Konkurrent vor der Saison Karol Niemczycki verpflichtet. Der hat dann keine besonders große Rolle gespielt, hat im den Pokalspielen bis zum Viertelfinale im Kasten gestanden, aber eigentlich auch schwer, da wirklich irgendwie tiefer was zu bewerten. Gorka als dritten Torwart, der genau wie Niemczycki den Verein mittlerweile verlassen hat, kann man eigentlich auch kaum bewerten. Deswegen können wir uns da, glaube ich, auf Kastenmeier konzentrieren und müssen da, glaube ich, auch jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Nee. Ich glaube, wir alle bei der Fortuna wissen, was wir an ihm haben. Wir wissen um die Schwächen, die er auch hat, die man auch teilweise jetzt in den Relegationsspielen zumindest angedeutet bekommen hat. Aber insgesamt ist es einfach einer der absoluten Führungsspieler bei der Fortuna. Ein Spieler, der eben auch für das Offensivspiel unglaublich wichtig ist. Einer, der auf der Linie sehr, sehr stark ist. Vielleicht auch einer der stärksten der Liga, der nicht zu Unrecht immer wieder mit Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht wird. Und und auch eben einer, wo wir, glaube ich, sehr, sehr froh sein werden, wenn da nicht doch noch irgendwie komplett aus dem Nichts in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwelche weiteren Gerüchte halt aufploppen werden, oder?
Ich möchte ergänzen, einer, der nicht nur als Spieler auf dem Spielfeld fehlen würde, weil ich habe nochmal gesagt, dass ich mich an diese Saison lange erinnern werde und an diese Mannschaft oder Teile dieser Mannschaft, weil es auch einfach so eine coole Truppe ist und Florian Kastenmeier ist halt auch einfach ein sehr cooler Typ.
Ja, 100% Zustimmung. Also bei dem würde ich es fast noch schwerer verwinden als bei ganz offensichtlichen, wo man halt genau wüsste, dass es einen richtig, richtig hart treffen würde. Ich glaube, vielleicht würde es mich bei Kastenmeier, ohne dass ich das gerade so richtig gewahr habe, am allerhärtesten
treffen. Ja, ich glaube auch.
Irgendwie, der ist so jemand, der so ein bisschen unter dem Radar eigentlich der coolste Spieler von
ist.
Oder einer der coolsten auf jeden Fall.
Und im Hoffenheim-Trikot auf der Bank sitzen hinter Oliver Baumann.
Ja, das wird ja deswegen nicht passieren, weil ein Kastenmeier solche Angebote halt nicht annimmt. Also ich bin mir sicher, dass jemand mit dem fußballerischen Talent wirklich halt auch schon einige Angebote gehabt hat, sich bei einem Erstligisten auf die Bank zu setzen.
Also ich sage ja, wenn man sich über Fortuna vollends informieren will, dann reicht eigentlich dieser Podcast und wir beanspruchen ja von euch, lieben Hörern, auch schon genug Zeit die Woche. Aber dieses Kastenmeier-Interview kurz vor der Relegation mit seinem coolen Eis in der Hand, das sollte man sich mal reingezogen haben. Der ist schon einfach eine Identifikationsfigur und ich hoffe noch viele Jahre hier in Düsseldorf.
Jo, wir werden es sehen. Wenn das der Podcast raus ist, nein.
Okay, kommen wir zur Abwehr. Auch da.
Wie wir alle vorausgesagt haben, hat Emma Ioa seinen Vertrag verlängert. Das wussten wir ja. Das hatten wir nicht irgendwie 2 Tage vorher schon quasi. Ah, nee, das wird nicht mehr passieren. Wichtiger Spieler auf der Linksverteidigerposition.
Absolut. Absolute Stammkraft, absolute Leistungsträger. Was wäre aus dieser Saison geworden? Ich meine, Nicolas Gavoury, muss ich sagen, also wenn wir jetzt so nicht jeden Spieler 10 Minuten besprechen, hat mich gegen Ende der Saison auch positiv überrascht,
ja,
als Vertreter von Emma. Von daher, die linke Verteidigerposition war echt top.
Ja, also ich glaube, gerade bei Gavoury und vielleicht auch bei Emma müssen wir da echt ein bisschen vorsichtig sein bei der Bewertung und mal wirklich ganz genau hinschauen, wie das nächste Saison aussieht, wenn die beiden weniger Platz haben. Also ich glaube, gerade bei Gavoury, der ja wirklich ein paar Mal in den letzten Spielen gut aussah, da habe ich das ganz, ganz deutlich in Erinnerung, dass der einfach die ganze linke Außenbahn komplett frei hatte und einfach mit dem Ball 50 Meter marschieren konnte und dann eine Flanke schlagen konnte. Und dann wurde halt hinterher gesagt, oh wow, Gavoury bringt der Mannschaft so viel offensiven Input und das tut er halt überhaupt gar nicht. Ne? Also der, sobald er halt ein bisschen Druck hat, schlägt er halt einfach irgendeine Alibi-Flanke und nicht ganz zu Unrecht gibt es jetzt ja durchaus auch Planungen, wie im Blätterwald zu lesen ist, dass man halt Gavoury abgeben möchte. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer sein, da jemanden zu finden, da einen Abnehmer zu finden, könnte ich mir vorstellen. Aber also ich glaube, Gavoury diese Saison zu bewerten ist sehr schwer. Erstens deswegen, weil er halt wenig gespielt hat und eben auch, weil er halt eben, wenn er dann irgendwie mal ganz gut ausgesehen hat, da sehr viel Raum eben bekommen hat, dadurch, dass Zolles auf dem Feld gestanden hat. Und ja, für Emma gilt eventuell auch dasselbe, auch wenn ich mir das eigentlich selber gar nicht so richtig eingestehen will, weil ich das schon sehr, sehr, genau wie wir alle, sitze ich halt absolut auch auf diesem Hype-Train und würde das unglaublich feiern, wenn er halt weiter ein stabiler Linksverteidiger ist. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man bei Fortuna im Gegensatz zu uns zu 100% davon überzeugt ist, dass Emma halt ein Linksverteidiger ist. Also ich glaube, letztendlich wird er vor allen Dingen deswegen nächste Saison ganz sicher wieder auf dieser Position vor allen Dingen spielen, weil man es mit Sicherheit nicht schaffen wird, 2 neue Linksverteidiger zu verpflichten. Deswegen wird er da, glaube ich, jetzt schon irgendwie sich erstmal weiter festspielen. Aber auf lange Sicht bin ich mir da gar nicht so sicher. Vielleicht wird man es schon irgendwann nochmal mit ihm auch woanders versuchen oder halt auch auf rechts, weil da können wir dann vielleicht auch noch später dazu, aber auch auf rechts möchte die Fortuna sicher irgendwie verändern. Man hat jetzt den Vertrag mit Zimbo nur um 1 Jahr verlängert und auch wenn wir da, glaube ich, alle nicht so richtig mit der Einschätzung der sportlichen Leitung übereinstimmen, will man da wahrscheinlich eigentlich auch viel, viel mehr ändern, als uns das eigentlich lieb ist in näherer oder auch in mittelfristiger Zukunft.
Also ich glaube, wir springen jetzt von links nach rechts, aber also der Unterschied zwischen Emma und Gavoury ist halt, dass die Anlagen bei Emma natürlich einfach andere sind. Da ist der Zollis-Faktor trotzdem mitzudenken in Zukunft. Und das wird spannend zu sehen sein, wie sich das auswirkt auf sein Spiel, dass eben dieser krasse Offensivtyp vor ihm nicht mehr da ist, auf den der Gegner so achtet. Aber trotzdem würde ich sagen, die Anlagen sprechen dafür, dass er halt einen Impact haben kann. Bei Gavoury muss man halt eigentlich nicht davon ausgehen, weil dafür haben wir halt auch schon zu viel nicht so gute Sachen von ihm gesehen. Das wird sich halt nicht mehr groß ändern, ne?
Ja, aber trotzdem war er für mich eine positive Überraschung, weil wir halt schon schlechtere Saisonleistungen in der letzten Saison von ihm gesehen haben. Und ich will nur noch mal eben einordnen, dass er nicht wenig gespielt hat, so wie du gesagt hast. Also er hat 150 Minuten weniger auf dem Platz gestanden als Tim Oberdorf, der ja irgendwie wie ein absoluter Stammspieler schon wirkt, und knapp 200 Minuten weniger als Schinter Appelkamp. Also er hat schon viel gespielt.
Ja, aber halt.
Ja,
und, da aber ja, auch
nicht. Bei den schlechten Spielen halt.
Überzeugend, ja, genau.
Nicht bei der Fortuna, über die wir
halt. Das ist kein Gegenargument, sondern eher, wir wissen halt, was wir an ihm haben. Und das, da kann man drüber nachdenken, ob das etwas ist, was man so lange noch haben möchte. So. Unabhängig von seinem.
Was wir auch immer noch. Also, was auch mit reinspielen sollte in die Bewertung, dass eben Zörlis ja nicht nur Raum gerissen hat, weil er Mitspieler auf sich gezogen hat, sondern weil er ja auch immer sehr viel in die Mitte gezogen ist. Und da gab es bei beiden, also sowohl bei Gaborie als auch bei Emma, weniger gutes Zusammenspiel eben mit Ciolis, als es auf der anderen Seite Klaus und Zimbo gelungen ist, finde ich. Finde ich es bei beiden ausbaufähig, wobei wahrscheinlich größtenteils es auch an Ciolis lag, der halt sich anders bewegt hat als auf der rechten Seite ein Klaus. Und dann hat in der Konsequenz, finde ich, Emma halt immer die besseren Lösungen gefunden dafür, dass er quasi alleine auf dem Flügel ist gerade. Ne, entweder diese Ecken rausgeholt oder wirklich ins Dribbling und nach innen ziehen, aber ist besser an die Grundlinie durchgekommen, als das Gaborie getan hat, also, der dann eher die Halbfeldflanken schlägt.
Also nur damit das hier nicht irgendjemand am Ende falsch erinnert, ich wollte auch nicht sagen, dass Gaborie eine großartige Saison gespielt hat, sondern eine, die mich mehr überzeugt hat als das, was ich von ihm halte. Und absolut. Dass Emma Ioa natürlich gesetzt ist, ist klar. Die Diskussion, ob man einen besseren Backup für Emma Ioa in der zweiten Liga unbedingt bekommt als Nicolas Gaborie, weil man halt nun mal nur Zweitligist ist, und ob man da jetzt unbedingt sich eine Baustelle aufmachen muss, ist eine, die wir vielleicht in der nächsten Folge führen können.
Aber die andere Frage, sorry, nochmal zu Emma, ist trotzdem auch gar nicht so uninteressant, weil ja Gaborie und Emma auch die ersten paar Spiele gemeinsam auf dem Platz standen, auch von Anfang an. und Emma einen Linksaußen gegeben hat. Also, ne, vielleicht holt man ja auch jemanden, der im Prinzip von den Anlagen her besser ist als Emma, als Linksverteidiger, um Emma auch weiter wieder nach vorne schieben zu können. Auch wenn das natürlich nicht so erfolgreich war. Aber ja.
Ja, vor allem als so eine Art Notlösung, weil halt eben die Sachen, die man auf dem Transfermarkt ursprünglich machen wollte, vielleicht nicht so ausgehen, kann ich mir das wirklich vorstellen. Also gerade auch, weil man ja auch wieder sagen muss, es werden halt, darauf können wir uns glaube ich schon einrichten, es werden ja wahrscheinlich wieder 5, 6, 7 Spiele mindestens gespielt werden, bis die Transferliste schließt. Und das, wenn man sich gerade das Tempo anschaut, mit dem andere Vereine Spieler verpflichten und mit dem Fortuna gerade Spieler verpflichtet, da können wir sicher sein, dass der Kader der Fortuna Anfang August noch nicht stehen wird. Da wird wieder viel rumgeschoben werden und da wird Tune viel ausprobieren müssen. Und bis sich dann halt irgendwie letztendlich was findet. Und da kann ich mir das halt durchaus schon vorstellen. Aber ich glaube, damit können wir dann wenigstens die Linksverteidigerposition zumachen und hinter uns lassen, schnell auf die Rechtsverteidigerposition schauen.
Ganz schnell. Das geht ja wie im Nichts. Schnell,
das ging
rutschen richtig. Wir hier durch den Kader durch. Ja, das ist.
Ja, genau. Es gibt natürlich Matthias Zimmermann, wenn er einsatzbereit gewesen ist. Das war in 25 Einsätzen so natürlich unangefochtener Stammspieler. Ushino hat in manchen großen Spielen, wie zum Beispiel dem Spiel in Pauli, unfassbare Leistungen gezeigt, aber größtenteils halt nicht so richtig überzeugen können. Auch da berichten einige Zeitschriften, Zeitungen, dass man Ucino gerne abgeben würde. Das ist eine der großen Prioritäten, was mich auch ein bisschen überrascht hat, neben der Position des Stürmers in dieser Saison sein soll, einen Konkurrenten für Zimmermann zu verpflichten und den man auch dann schon dafür aufbauen will, ja, halt bald mehr Verantwortung da auch übernehmen zu können. Wie gesagt, mit Zimmermann wurde der Vertrag im Gegensatz zu anderen Spielern, deren Verträge im Sommer vor einem Jahr verlängert wurden, nur um ein Jahr verlängert. Man scheint da wirklich nicht allzu großes Vertrauen in die mittelfristige Zukunft von Zimmermann zu haben. Aber in der vergangenen Saison und ich glaube auch in der nächsten Saison können wir uns eigentlich darauf einrichten, dass da kein Weg an Zimmermann vorbeiführen wird, würde ich sagen.
Das ist eine absolute Frechheit, was man da zu lesen bekommt. Wir werden sehen.
Ja, Innenverteidigung ist dann schon irgendwie eine ganz andere Kiste. Da hat man.
Wir haben jetzt 10 Minuten über den Linksverteidiger. Ja, 5 Sekunden über den
Linksverteidiger. Ist natürlich gut. Also ist ja auch klar, ist ja unangefochten.
Nein.
Ist die Nummer 1 und wir müssen nicht über jede Position jetzt. Außer du hast doch was zu ergänzen.
Außerdem, ne, wenn man da jetzt wirklich wen verpflichtet, der Zimmermann wirklich Konkurrenz machen soll, werden wir da mit Sicherheit in den nächsten Folgen drüber reden und auch wahrscheinlich auch viel meckern. Und aber wir können einfach nicht so viel über Spieler reden, die noch nicht da sind. Von daher können wir durchaus, glaube ich, dann etwas mehr über die Innenverteidigerposition sprechen, weil
da. Ich sage nur noch einen letzten Satz. Ein letzter Satz zu Zimbo, ist auch der zweitälteste Spieler mittlerweile im Kader. Aber trotzdem nicht alt, aber nur mal so nebenbei.
Ja, Thema Alter passt wirklich auch ganz gut zur Innenverteidigerposition. Da hat man nämlich eigentlich die interessante Situation, dass eigentlich die großen Platzhirsche mit Hoffmann und De Weijs vor der Saison sicherlich mit den größten Meriten in die Saison gegangen sind, aber dann im Laufe der Saison und vor allen Dingen natürlich in dieser starken Phase in den letzten 10-12 Saisonspielen von Oberdorf und von Siebert verdrängt wurden. Siebert hatte das sowieso eigentlich in der Hinrunde schon getan, fällt dann aber irgendwie lange aus. Aber gerade zum Ende stabilisiert sich dann ja irgendwie dieses Duo Oberdorf, Siebert so sehr, dass man eigentlich sagen muss, an den beiden führt eigentlich für nächste Saison gar kein Weg vorbei. Da wieder mit der Einschränkung, Jamil Siebert fällt halt lange, lange aus und von daher ist dann der Platz neben Oberdorf wahrscheinlich im Trainingslager erstmal einer, um den halt gekämpft werden kann.
Aber wir sind ja jetzt hier kein Saisonvorschau-Podcast,
sondern Saisonrückblick. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt in die nächste Saison gehen, absolute größte Überraschung der Rückrunde, dass wir jetzt davon reden, dass der erstmal gesetzt ist und mal guckt, wer neben Tim Oberdorf da so aufläuft, hätte ich so nicht für möglich gehalten, freut mich aber, weil Tim Oberdorf neben den ganzen anderen Spielern auch ein sehr großer Sympathieträger bei mir ist.
Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Tim Oberdorf eigentlich einer, der vielleicht braucht er das auch einfach. So ein Saisonverlauf. Hm. Dieses sich langsam übers Training wieder reinarbeiten, keiner erwartet einem von einem was und dann ist er da und geht einfach nicht mehr. Also ich kann mir das zum Beispiel, dieser Saisonverlauf ist, glaube ich, so ein Tim Oberdorf-Saisonverlauf. Der ist am Anfang eben kein Stammspieler. Ist auch okay, dass er da ist. Und dann ist er absoluter Leistungsträger.
Das heißt, das natürlich du auch würdest sagen, gefährlich, dass man ihn jetzt schon setzt für die nächste Saison.
Ja, genau. aus dem Rückblick auf diese Saison und auf die letzten Saisons. Ja, es ist ja immer die gleiche Geschichte bei ihm. Ist es immer, und dann ist er auch, es gibt ja auch immer diese, ne, er ist ja nicht immer perfekt in so Hinrunden. So, das kommt dann. Ist er halt einfach herausragend.
Er musste doch auch auf verschiedenen Positionen einspringen und hat auch häufig nicht gespielt, weil man ihn als einzigen Linksinnen- oder Rechtsverteidiger-Ersatz noch auf der Bank hatte und weil man eben für alle Eventualitäten einen Einwechselspieler brauchte, ist dann eben Oberdorf auf der Bank geblieben. So, ich habe das Gefühl, der ist ein Typ, der halt so unfassbar gut im Kopf ist. So, ne? Also erstens ist wahrscheinlich die Erwartungshaltung, das ist auch irgendwann letztens nochmal gelesen, der wollte irgendwie, hat sich der Zweiten angeschlossen, weil er nochmal Regionalliga spielen wollte. Damals und hat dann diesen Aufstieg in den Profifußball irgendwie noch gemacht, den er gar nicht mehr vorhergesehen hatte und so. Und ich glaube, das ist so ein ultra stabiler Typ und ich habe das Gefühl, dass er sehr, sehr viel durch gutes Stellungsspiel, gutes Antizipieren und sowas wettmacht und dass er das eben dann auch auf mehreren Positionen eben so anbringen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein großer Wert von Tim Oberdorf. Ja, nicht nur diese fantastischen letzten Spiele. Ja. Ja, genau. Das ist quasi der Cheatcode von Klaus Allofs gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt in seinem Gewicht in Gold nicht aufzuwiegen, die Rolle, die er für den Kader einnimmt. Anders ist es bei André Hoffmann, dessen Vertragsverlängerung schon kritisch verfolgt worden ist, und das zeigt sich ja jetzt, dass das eventuell, ich weiß nicht, wie leistungsbezogen dieser Vertrag ist. Ja, ich vermute nicht so, wie man sich das wünschen würde. Es ist aber nur ein Bauchgefühl, vielleicht. Ne? Und ja, ich glaube, Lou hat es auch immer schon gesagt, so, er wird einfach keine so große Rolle mehr spielen, und das sehe ich halt auch nicht mehr. Und da hat er diese Saison halt auch hat seine Rolle gespielt, aber man hat auch gesehen, warum er eben kein Baustein mehr ist der zukünftigen Fortuna oder der mittelfristigen Fortuna.
Kommen wir zum Punktstück?
Ja, Johnny kann man schon sagen, oder? Das ist das Mittelfeld.
Ich hatte Johnny DeVice. Was ist hier mit der hofft, Johnny dass er die Pitbull-Sucht demnächst noch weiter aufzieht.
Nein, der hat halt einfach gegen die anderen beiden seinen Stammplatz verloren und wird jetzt aber mit Sicherheit in der nächsten Saison probieren, den zurückzuerobern, wo ich halt bei ihm halt denke, ja, der greift nochmal an und bei Hoffmann nicht.
Ja, man kann vielleicht aber auch nochmal Quashi erwähnen. Also über den hoffe ich mir viel. Der hat auch letztendlich dann doch mehr gespielt, als man letztendlich gedacht hat. Hat irgendwie dann auch, glaube ich, ein, zwei Startelf-Einsätze gehabt und hat halt irgendwie diese Serie ganz am Anfang halt irgendwie auch mitbegleitet. Und man hat aber dann eben auch deutlich immer wieder gesehen, woran es da vielleicht noch fehlt. Aber für nächste Saison verspreche ich mir da auf jeden Fall viel und kann mir schon vorstellen, dass er halt mit Jolly DeVice durchaus in diesem Kampf um den Platz neben Oberdorf im Sommertrainingslager konkurrieren wird.
Das wäre das Interessante eigentlich, wenn man den Saisonrückblick hier nochmal ernst nimmt, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt ja vielleicht überraschend wenig gespielt hat. Ne? Also man hat ja eine Entwicklung gesehen.
Verletzt und so, ne?
Genau.
Man muss halt sagen, das ist halt genau mit dieser Verletzung gegen den HSV, wo dann halt Siebert reinkommt, eigentlich zu früh, wie es sich angefühlt hat. Ja. Vielleicht ist es auch zu früh gewesen, wer weiß, ob er sich dann jetzt halt noch im Saisonfinale verletzt hätte, wer weiß, was da der Körper halt irgendwie letztendlich noch alles hat mittragen müssen. Das ist alles nur Spekulation, aber trotzdem ist in wenigen Momenten auf jeden Fall auch wichtig gewesen, aber wird hoffentlich ein stärkerer Spieler in der nächsten Saison sein. Joshua Quashi. Dann das Prunkstück, das Mittelfeld. Vielleicht irgendwie erstmal auf der defensiven Position können wir Sobotka und Engelhardt so ein bisschen zusammen besprechen, auch weil die eigentlich aus ganz verschiedenen Trajektorien kommen. Sobotka, große Teile der Saison ausgefallen, was gar nicht so richtig aufgefallen ist, weil Engelhardt ihn einfach so unglaublich gut vertreten hat. Und nachdem er halt wenige Wackler drin hatte, ganz zu Anfang der Saison, dann halt eigentlich ab dem, weiß ich nicht, 5., 6. Spieltag eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus der ersten Mannschaft.
Jo. Deine Statistiken sind einfach so krass. Ein
Typ einfach.
Also Wahnsinn. Was ein Spieler. Hoffentlich, dass er bleibt. Auch da blättert es ja schon ordentlich im Wald. Aber Das können wir jetzt quasi bei allen sagen, die wir jetzt in diesem Prunkstück besprechen. Hoffen wir, dass sie bleiben. Quasi für alle fassen. Also bei Marcel Sobotka mache ich mir am wenigsten Sorgen, aber bei den anderen, die jetzt noch kommen. Aotanaka hat einfach die Saison gespielt, die er immer schon so angekündigt hatte. und war ein unglaublich wichtiger Bestandteil dieser Fortuna-Mannschaft. Schön anzusehen, ihn beim Fußball zuzusehen. Es war zum Teil einfach ein ganz großes Fest in der Saison.
Jo. Tatsächlich war das ja auch schon in der Rückrunde immer so und so viele Spiele noch mit Tanaka, so und so viele Spiele noch mit Tanaka. Man muss es noch mal im Stadion gesehen haben. Ich habe es dann glücklicherweise noch gegen Magdeburg geschafft. Ich bin sehr gespannt, aber ich mache mir nicht viele Hoffnung, dass wir den noch häufig im Fortuna-Dress sehen. Eigentlich toll, dass wir so eine Saison mit ihm haben konnten. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache, die ich eben meinte. Die letzte Saison war halt einfach schon der Hammer. Die Krönung hat halt gefehlt, aber allein Ao Tanaka, jedes Spiel, was er spielen durfte, zuzugucken. Und da kommen jetzt noch ein paar andere, aber dann sind wir schon wieder damit, womit wir eingestiegen sind. Diese Abschiedsschmerzen, die werden noch kommen.
Ich finde es ja bei Tanaka ist halt irgendwie ein total spannender Spieler, um ihn zu beobachten, wie in Spielentwicklung funktioniert. Ne? Also all das, was man ja in dieser Saison, seine besten Saison bei der Fortuna gesehen hat, hat man ja in den ersten Spielen, wo wir völlig geflasht waren, schon gesehen. Ja. Und dann kommt halt dieses
Aber das
Loch.
Ist das konstant.
Genau, dass er jetzt nicht konstant auf, er hat auf jeden Fall halt auch irgendwie ne, seine Probleme und woran es auch immer lag. Und er brauchte die Zeit, die er halt bei der Fortuna auch hatte. Und klar wäre es für die Fortuna insgesamt besser gewesen, wenn er halt immer so das, ne, aber dann wäre er vielleicht auch früher weg gewesen. Und ich finde das irgendwie ein schönes Zeichen, dass halt Entwicklung nicht immer nur geradlinig ist, sondern eben auch die Hügel und Auf- und Abs braucht, die man bei ihm ja gesehen hat. Es war ja nicht eine reine Erfolgsgeschichte die letzten Jahre bei der Fortuna, aber sie endet sportlich, wenn man auf ihn schaut, schon mit einem beeindruckenden Leistungsvermögen diese Saison.
Absolut. Und man hätte ja vielleicht mit ihm im Kader auch das Wunder unterm Kreuz schaffen können. Who
Bitte
knows?
Was?
Aber da hatte blind. Steht da in Leverkusen, hängt da überall hier unterm Kreuz, Liebe unterm Kreuz, Heimat unterm Kreuz und die Choreo war ja auch 90 Jahre unterm Kreuz und so. Deswegen wäre Tanaka vielleicht der Spieler gewesen, der das Wunder unterm Kreuz hätte herbeiführen können.
Ja, und bei der Betrachtung der Saison darf man auch niemals außer Acht lassen, gerade wenn wir die sportliche Leitung bewerten wollen, die mir viel, viel zu gut wegkommt, ehrlicherweise. Man hat wirklich Ao Tanaka in den letzten Augusttagen für absolute Spottpreise angeboten. Man hat wirklich versucht, den zu verscherbeln, weil man unbedingt noch das Geld frei machen wollte, um Simon Zoller zu verpflichten. Also diesen Satz sollte man sich wirklich noch, den sollte man noch mal tief einsinken lassen und überlegen, wie diese Saison dann gelaufen wäre. Das ist letztendlich der Transfer der Saison gewesen. Das diese der Transfer, den man nicht genutzt hat.
Der Nicht-Transfer.
Ja. Zu dem Nimitz-Transfer, den man auch nicht gemacht hat, obwohl man es machen wollte. Wenn man den Pokal nämlich auch schon früh rausgeflogen.
Den wollte man auch abgeben.
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt zu dem, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt die größte Debatte hat oder hat das Kontroverseste, Johannesson. Hat nicht so viel gespielt, also er hat schon viel gespielt, aber er hat nicht so viel gespielt.
Kein Stammspieler.
Kein Stammspieler.
Also vor allem kein klarer, aber eigentlich kein Stammspieler. Halt, nee, so der, halt so der immer so der 12., 13. Mann irgendwie, aber vor allem auch einfach mit wenig Konstanz, also einfach nicht Konstanz. Ne? Also das ist irgendwie auch das, was ich mir am allermeisten irgendwie noch von ihm wünschen würde und was natürlich auch sein kann. So, ne? Also man vergisst, dass ein Johannesson wirklich auch erst 21 ist irgendwie, ne, weil er halt mit diesen Meriten, dass er schon Champions League gespielt hat und schon eine Saison Stammspieler bei Kopenhagen war, dass er halt gekommen ist, dass er wirklich halt irgendwie noch so ein junger Spieler ist und sagt ja auch selber von sich, dass er in dieser Saison bei Fortuna so einen großen Entwicklungsschritt genommen hat, was wir natürlich irgendwie gar nicht so richtig einschätzen können, weil wir ihn nicht bei Kopenhagen gesehen haben. Und ich glaube, so eine Adaption von einer dänischen Liga an eine deutsche zweite Liga ist vielleicht dann doch nochmal irgendwie größer, als wir uns das vorstellen. Von daher kann das wirklich auch durchaus noch eine Erfolgsgeschichte werden und ist vielleicht auch für ihn persönlich eine Erfolgsgeschichte gewesen. Aber mir ist er eigentlich immer so ein bisschen zu hoch gejubelt worden und ein bisschen zu gut weggekommen. Und ja, es gab einfach sehr, sehr viele Spiele, wo er halt einfach komplett untergetaucht ist und untergegangen ist. Aber in den Spielen, wo er halt so richtig on fire war, wie zum Beispiel dieses Pokalspiel in Unterhaching, als er zur Halbzeit eingewechselt wurde. Natürlich auch gegen einen unterklassigen Gegner, aber nichtsdestotrotz hat er natürlich unfassbare Freude gemacht und eben auch Anlagen aufblitzen lassen, die wirklich sehr, sehr viel versprochen haben. Aber ja, man hätte sich da schon auch noch wünschen können, dass das vielleicht ein bisschen häufiger letztendlich dann irgendwie auch auf dem Feld gezeigt wird. Ja.
Eine Statistik, die mich erstaunt hat, mal eben, kommt am Ende der Saison auf einen Scorerpunkt weniger als Vincent Vermey.
Also, ja, genau, das eine und das andere, kein Stammspieler, würde ich jetzt auch anfechten. Also erst zum dritten Spieltag zur Fortuna gestoßen und hat dann noch 24 Spiele von Anfang an gemacht. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass ihr ein bisschen das Gefühl, was ich auch habe, teilt, dass es vor allem gegen Ende so eine eher eine Delle gab in dem Auftreten und er dann ein paar Mal von der Bank kam und es sehr, sehr einen großen Impact hatte, war aber durchaus einer, der ziemlich viele Spiele gemacht hat, auch von Anfang an.
Ja, aber wahrscheinlich, weil er auch einfach nicht so viel verletzt war, ne? Ich glaube, das ist echt,
ja, genau.
Du hast da echt einen Punkt, der hat viel mehr von Anfang an gespielt, als ich jetzt irgendwie auch gedacht hätte. Aber er hat einfach immer gespielt, weil er halt immer der Einzige im Mittelfeld war, der noch da war.
Hm.
Ja, und ich glaube, da gab es halt ein paar Leistungsdellen so, aber ich würde ihn nicht als so überhyped ansehen, sondern ich denke eher, dass das für einen ziemlich jungen Spieler, der neu wohin gekommen ist, dass das eine sehr, sehr solide Saison ist, die er da gespielt hat und auch sehr viel Verantwortung, die er da irgendwie übernommen hat. Okay. Und wenn wir dann zu, naja, bei Tanaka waren wir ja schon, aber die Kombination Tanaka, Johannesson und Appelkamp war ja teilweise überragend, was da an Fußball gespielt wurde zwischen den dreien. Da kann man dann auch noch Engelhardt dazuzählen, der sich ja auch immer mal ein bisschen nach vorne auch eingeschaltet hat. Und natürlich gehören dann da auch Ciolis und auch Vermey in Abstrichen dazu. Aber er war schon Teil von diesem extrem spielstarken Mittelfeld und ist da vielleicht ein bisschen abgefallen, was aber wiederum, wenn man Ao Tanaka als Vergleich nimmt, auch vielleicht ein bisschen unfair ist. So.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen auch dazu kommt, ist, dass wir vielleicht auch an die Momente denken, wo sowohl Appelkamp, Johannesson, Tanaka und auch Engelhardt fit waren und man ja eigentlich mit drei Mittelfeldspielern gespielt hat, dass man dann halt vielleicht vom Gefühl her Johannesson eher draußen gesehen hat, vielleicht auch, weil wir jetzt noch zu Schinter Appelkamp kommen müssen, der ja auch eine sehr komische Saison irgendwie insgesamt gespielt hat.
Ich glaube, die Bewertung von Johannesson ist eine Mischung und es ist halt wieder dieses Zwittrige, in der wir darüber sprechen. Nämlich dieses Zwischending zwischen, wir reden eigentlich als Saisonrückblick, es befinden uns aber halt in dieser Sommertransferperiode, wo es halt diese 2 Millionen, keine Ahnung was, Ablöse gibt und wo man sich sagt, sollte die Fortuna eigentlich so eine Summe jetzt ausgeben für ihn?
Ja.
Und ich mir denke, nein. Ja, also ich werde ihn gerne nächste Saison im Trikot der Fortuna, aber das Geld, was man so liest, ist halt für Fortuna-Verhältnisse einfach viel zu viel. Schon für irgendeinen Spieler und nicht für einen Spieler, der kein klarer Stammspieler war. Ich will seine Leistung, und das ist, glaube ich, genau das Ding, dass in meiner Perspektive tue ich ihm jetzt quasi Unrecht und der Leistung der vergangenen Saison, wie ich einleitend ja gesagt habe, von wegen kein klarer Stammspieler, weil ich mir jetzt immer denke, will man das Geld für ihn ausgeben oder sollte man es ausgeben? Ja, ich fände es super, wenn er nächste Saison bei der Fortuna da wäre, aber das Geld kann die Fortuna nicht.
So. Das ist ein sehr hoher Betrag. Meine Vermutung ist, dass die Kaufoption nicht gezogen wird und gleichzeitig aber versucht wird zu verhandeln, dass man dann ab dem 1. Juli einen günstigeren Preis ausmacht oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da sowas läuft und versucht wird, auch einfach, weil Johannesson sich sauwohl bei Fortuna gefühlt hat, hat aber auch schon gesagt, er möchte gerne in Deutschland bleiben. Also es klingt auch schon ein bisschen, naja, aber mal sehen. Aber 2 Millionen, das ist ja auch nur so eine Summe, die wir gar nicht wirklich bestätigt haben, aber das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ne? Ja, genau. Es ist sehr, sehr viel Geld und das kann die Fortuna eigentlich nicht stemmen. Also kann eigentlich nicht 1 Million stemmen. Ja. So. Es sei denn, man verkauft ja einen Netto und kriegt völlig aus dem Nichts, ohne irgendwas vorher geplant zu haben, irgendwie 6 Millionen aufs Brot geschmiert.
Wo ist das jetzt die Überleitung liegen lassen, ne? Man verkauft den Schinter-Abdruck natürlich. Mhm. Den nächsten Mittelfeldspieler,
Ja, aber das ist ja was, wo ich, also bei Neto bin ich ja fein, der hat ja noch nicht diese Connection aufgebaut, aber Shinta Appelkamp ist, glaube ich, seit Tag 1 in diesem Podcast Thema, seitdem er in der zweiten immer wieder auftrumpfte. Genau, also da möchte ich einfach nicht, dass er den Verein jemals verlässt.
Aber es ist halt wahrscheinlich so nah dran wie noch nie. Also auch da ist halt wirklich schwer zu sagen, finde ich halt auch, was hat Appelkamp für eine Saison gespielt. Auch da immer abgetaucht, auch leider viele Spiele ausgefallen. Aber insgesamt, gerade mit seinen Standards und auch immer mal wieder mit seiner Klasse, die er halt aufblitzen hat lassen, ein absoluter Leistungsträger gewesen. Also ich glaube nicht ganz zu Unrecht, kann man schon auch sagen, dass er wirklich ein herausragender Spieler in dieser zweiten Liga gewesen ist, auch wenn einem das immer mal wieder gar nicht so richtig so vorgekommen ist, aber notenbester Spieler in der ganzen Liga vom Kicker bewertet. Also das ist schon ein Unterschiedsspieler, auch wenn wir uns, glaube ich, immer noch ein bisschen häufiger wünschen würden, dass er das mal aufblitzen lässt. Aber auch wenn er das nicht so richtig aufblitzen lässt, dann hat er in dieser Saison trotzdem immer mal wieder diese Spiele drin gehabt, wo er halt eine oder zwei Ecken irgendjemandem auf den Kopf schlägt und auch das macht dann halt den Unterschied. So, und
Das ist das eine und also es gibt ja diese Statistik der schusserzeugenden Aktionen. Das ist wie beim Eishockey. Ja. Nee, das ist wie beim Eishockey, wo beide gezählt werden. Erster Assist und der Assist und das davor. Und da ist er klar neben Zollis der Spieler, also er ist vor Zollis auf jeden Fall, der Spieler der Fortuna, der da den meisten Impact hatte. Also nicht nur bei diesen Flanken, Vorlagen, die zu diesen 10 Assists führen, die man da sieht, sondern man sieht hier auch eben, dass er auch davor quasi Sachen initiiert.
Aber auch über diese Assists hinaus gibt es ja auch, das sind ja dann quasi die Possible Assists quasi, also die Bälle, die eben zu Torabschlüssen führen. Und da ist er überragt, er ja mit die restliche Mannschaft komplett. Also, warte, ich habe mir das. Moment, so. Der ist Nummer 1 bei diesen Key Passes mit 2,6 pro Spiel. Nummer 2 ist dann Christos Tsiolis mit 1,5 pro Spiel und dritter ist Bergmann, Johannesson mit 1,3 pro Spiel. So. Und das sind schon einfach. Ja, das ist schon einfach ein Spieler, den du so einen hast du nicht nochmal in der Mannschaft. So. Ja, und das finde ich, kann man nicht zu niedrig ansetzen, was Schinter geleistet hat in den Spielen, die er hatte. Er hatte ja nicht so viele Spiele, weil er auch viel verletzt war.
Also weil der Trainer ihn scheiße findet. So.
Ja, aber das ist nochmal eine andere Frage. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz wirklich drüber sprechen. Aber ja.
Erstmal möchte ich sagen, bevor wir zu sehr uns in Wechselspekulationen hier verlieren. Das tue ich doch
gerade gar nicht.
Machen wir nicht. Ja, aber wir haben tatsächlich jetzt gesagt, es gab vier prägende Mittelfeldspieler, Sobotka hat ein bisschen weniger gespielt, die alle richtig gut gespielt haben. Das war der entscheidende Faktor für diese Saison. Und alle vier wird diskutiert, ob nicht alle, also ja, dass sie alle ja, nächstes Jahr nicht für Fortuna gehen. Spielen. Ja. Und das ist ja auch einfach so, diese vier alle zusammen kannst du nur halten, wenn du aufsteigst. Punkt. Und wer dann geht, ja, darüber können wir in der nächsten Folge reden. Aber erstmal Saisonrückblick, alle vier super und ich würde alle vier gerne nächste Saison wiedersehen.
Absolut. Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage, meint er, da gibt es Zoff? Also weil Schinter ja in diesen Relegationsspielen dann irgendwie im ersten nur ein bisschen gespielt hat, da lief ja auch alles extrem gut und im zweiten dann gar nicht über 120 Minuten Spiel. Also die Spielanalyse haben wir ja schon gemacht, aber meint er, das ist irgendeine Art von quasi einem Zeichen oder irgendwas, was Schinter dann jetzt noch negativ beeinflusst? Oder ist
es ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt
doch, schon
was, glaube ich, in der Luft hängt zwischen Trainer und ihm.
Ja. Also das ist ja auch nicht das erste Mal, dass es irgendwie einen Zwist gegeben hat. Also ich glaube, wenn da vielleicht wirklich sogar was vorgefallen ist, dann ist da ja bisher nichts nach außen gedrungen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das wirklich einfach eine rein taktische Entscheidung gewesen ist, dass man halt einfach unbedingt auf Ergebnis halten spielen wollte. Aber kann man natürlich spekulieren, dass es vielleicht auch andere Gründe gehabt haben kann. Gerade mit dieser Vorgeschichte zwischen den beiden kann sein, aber wissen wir halt nicht. Aber dass dieses Thema auf jeden Fall in der Luft hängt, sieht man ja an dieser furchtbaren Wissenschaft des Instagram-Posts.
Interpretieren,
dass man natürlich dann ja irgendwie macht und dass man eigentlich so wenig wie möglich machen möchte, aber man kommt da ja dann irgendwie nicht ganz drum rum und irgendwo wird einem sowas ja dann doch irgendwie in die Timeline gespielt. Da ist ja dann Appelkamp schon deutlich einer derjenigen gewesen, der sich nicht auf nächstes Jahr bezogen hat und gesagt hat, dass man wieder angreifen will und solche Dinge, sondern also das war wirklich, das war sehr, sehr deutlich und ich glaube, dass man da im ganzen Camp Appelkamp wahrscheinlich einfach im Wechsel halt nicht abgeneigt ist und dass man da mit Sicherheit irgendwelche...
Das ist jetzt eine Überinterpretation. Man will das nicht überinterpretieren, aber das ist jetzt, man ist einem Wechsel nicht abgeneigt, ist ja was anderes als, da ist etwas, was man aufarbeiten muss.
Ja, wenn man was aufarbeiten muss, dann kann man ja trotzdem sagen, hey Leute, nächstes Jahr greifen wir wieder an. So.
Also, du sagst selber, man soll das nicht überinterpretieren und
interpretierst das aber natürlich über. Genau das meinte ich, diese Spekulatius sollten wir da jetzt ein bisschen beiseite lassen. Ich möchte nur noch sagen, als Statistik am Rande von den Spielern, die mehr als 1000 Minuten, also Stammspieler oder nah am Stamm dran für Fortuna diese Saison abgespult haben, war Schinter Appelkamp der mit dem besten Punkteschnitt. Auch das, daraus kann man jetzt was ableiten. Also, wenn er spielt, holt Fortuna viele Punkte.
Das wäre irgendwie schon mal positiv.
Ja.
Gut, dann
und gewinnt jetzt auch die Relegation.
Okay. Das muss immer wieder sein.
Man muss sie ja nicht mal gewinnen, das zweite Spiel, man darf es mehr.
Man darf es sogar verlieren, man darf es sogar.
Okay, kommen wir zur Außenbahn.
Rücken wir ein bisschen weiter nach vorne auf die Außenbahn. Rechte Seite, absoluter Stabilitätsanker mit Felix Klaus, 30 Spiele gemacht. Vor allen Dingen im ersten Teil der Saison eine der Stützen gewesen, gerade als viele verletzungsbedingt weggebrochen sind. Hat er eine sehr starke Phase gehabt, aber vor allen Dingen einfach jemand gewesen, der immer sehr, sehr zuverlässig gewesen ist. Kann man schon wirklich sehr, sehr positiv herausheben und hat eigentlich genau das gebracht, was man sich erhofft und erwünscht hat von ihm, oder?
Er dürfte ein bisschen mehr, also eigentlich dürfte er ein bisschen mehr Assists und so aufs Tapet bringen, aber es ist natürlich auch die Spielweise der Fortuna. Seine Aufgabe ist ja gar nicht, sondern die Aufgabe ist ja irgendwann bevor er überhaupt den Assist ranbringt, soll der Ball ja schon gewechselt sein auf Zollis Seite und der sollte dann ja Sachen machen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die in der Spielweise hängt, die aber natürlich aber auch vielleicht ein bisschen mit ihm
ist auch Vergleich zu Zollis.
Genau, ne? Genau. Es ist der Vergleich. So,
ja. Der ist kein Assist-Monster, auf jeden Fall nicht.
Ja. Nee. Ja, das kann ich mir trotzdem wünschen, dass er das noch ein bisschen herauskitzelt aus sich.
Ja. Und ich würde mir wirklich deutlich wünschen, dass er vielleicht irgendwie noch einen Konkurrenten bekommt, so wie sich das die sportliche Leitung gerade für Zimmermann wünscht, der ihn etwas mehr herausfordert. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wirklich einer der Stabilitätsanker gewesen und wird das bestimmt auch nächste Saison wieder sein.
Genau, und dahinter, also sein Ersatzmann ist ja eigentlich derjenige, der es eigentlich hätte auch nicht sein sollen, also in Preußen-Münster, im Westfalen-Pokal die Tore macht, statt im DFB-Pokal und sonst wo, nämlich Jonas Niemitz, der ja ein Dauerkadermann war, wie Tim schon herausgearbeitet hat. Und dass der eine überragende Saison gespielt hat, also da gibt es ja auch keine Zweifel dran, ne? Wir haben häufig genug gesagt, dass es ein Rollenspieler ist, der für bestimmte Situationen wichtig ist. Aber diese Situation hat er einfach auf eine Art und Weise ausgeführt, die ich ihm nicht zugetraut habe, die auch die sportliche Leitung ihm offensichtlich nicht zugetraut hat. Aber gut, dass er da ist.
Der Closer.
Ja, wirklich. Also das muss man immer wieder betonen. Im Pokal, aber ja auch in der Liga. Irgendwie 3 Tore gemacht, 5 Vorlagen. Ja, irgendwie 3 Vorlagen mehr als Felix Klaus in sehr viel weniger Zeit.
Also es ist halt fantastisch, den im Kader zu haben, als diesen Rollenspieler. Und es ist aber nicht so gut, ihn als einzigen Felix Klaus-Ersatz auf dieser Position zu haben. Sind wir uns einigermaßen einig.
Weil er hat eben, ja genau, er ist einfach eine andere Rolle. Ja. Christos Zollis können wir übergehen. Der ist,
ein Spieler. Ja. Danke, dass man ein Jahr den ausleihen konnte. Er ist in der Rückrunde sowas von ins Rollen gekommen, dass er uns jetzt davon rollen wird.
Es ist schon, also ne, du hast gesagt, Tim, gab es irgendwie in den Jahren dieses Podcasts eine Saison, die so geil war wie die abgelaufene, das könnte man ergänzen, gab es einen Spieler, der irgendwie so krass war, also gab es schon ein paar, muss man ehrlicherweise sagen, aber
Kevin dann so vielleicht.
Ja, aber auch so, natürlich, das ist halt der Nachteil des Defensiven, ist halt, dass er nicht bei den emotionalen Momenten dabei ist, sondern wenn ein Tore schießt, ist es halt irgendwie schon irgendwie noch geiler. So.
Aber vor allem die Rückrunde. Also in der Hinrunde, nach der Hinrunde war das nicht absehbar, auch wenn zum Beispiel bei Robben an der Ostsee er das schon angedeutet hat, aber da war es noch nicht absehbar. Was für eine krasse Rückrunde hat der Junge einfach gespielt. Und hoffentlich wird uns das noch so ein bisschen dann auch durch die Ablöse veredelt.
Und du hast es ja auch schon gesagt.
Torschützenkönig, Leute.
Ja, aber das ist, also er hat dieses Team halt offensiv getragen in der Rückrunde. Weil Vincent Vermeil, zu dem wir gleich kommen, hat das nämlich nicht mehr gemacht. Der hat es in der Hinrunde gemacht. Ja, also das hat Zollis halt einfach auf eine Art und Weise geschafft. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
Ja, und auch nochmal, ne, also dass er nicht nur Torschützenkönig geworden ist, sondern einfach auch 31 Scorer aufs Tapet gelegt hat. Also das kann gut sein, dass wir sehr lange bei der Fortuna nicht mehr so einen Spieler sehen werden. Und ja, ich meine mich auch ehrlicherweise noch, ich bin mir relativ sicher, eigentlich müsste ich das nochmal nachhören, dass ich, als wir den verpflichtet haben, ich gesagt habe, dass ich eigentlich bei dem finanziellen Einsatz, den man da leistet und bei dieser Kaufoption, von der man damals noch nicht wusste, dass die gestaffelt ist, sondern da wurde am Anfang ja gesagt, dass die nur für die erste, dass die für erste und zweite Liga gleich ist für 5 Millionen. Da habe ich gesagt, 5 Millionen lohnt sich ehrlicherweise, das ist Schwachsinn, das lohnt sich nur, wenn der entweder 20 Tore oder 30 Scorer-Punkte hat.
Also Lou, ich erinnere mich noch dran, dass du gesagt hast, das lohnt sich nur, wenn er wirklich die ganze Liga zusammenschießt. Das waren deine Worte.
Und
he delivered. Ja, kann man schon sagen. Irgendwie, ne?
Dankeschön. Von daher kann man auch wirklich sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass die Fortuna jetzt in der Lage war, diese dann doch deutlich geringere Kaufoption im Falle des Verbleibes in der zweiten Liga zu ziehen, sodass man jetzt in der Position ist, Zollis weiterverkaufen zu können. Da läuft jetzt, glaube ich, am 15. Juni, ist das richtig, die die erste Option, also die erste Ausstiegsklausel halt irgendwie aus, diese Option. Danach könnte man ja dann halt zu einem anderen Preis weiterverkaufen. Das wäre jetzt, glaube ich, dann zu ungefähr 6 Millionen, wo dann aber auch Norwich halt noch einen großen Teil von kassieren würde. Also die wollen natürlich auch noch ein bisschen die Hand aufhalten. Die haben ja auch erst vor 3 Jahren 11 Millionen für ihn ausgegeben.
11 Millionen für den bezahlt.
Ne? Also deswegen glaube ich schon, dass jetzt nicht komplett überrascht gewesen ist bei der Fortuna, dass der jetzt hier nochmal so explodiert ist, aber dass das natürlich das absolute Best-Case-Szenario gewesen ist.
Ja, aber ich meine, er hat es ja schon vorher in Holland versucht und da hat es nicht geklappt, so, ne? Also es ist schon auch ein Gamble. Also ich meine, dass er es in sich hatte, wusste man quasi, aber war ja dann vorher noch verliehen und da aber ist ja nichts draus geworden. Also da ist schon, ja, vielleicht
die Daniel Thune. Faktor. Ne? Karl Marei hat auch keiner mehr was drauf gegeben. Und dann,
David Kownacki.
David Kownacki.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ja, okay. Ja. Das, wir wiederholen uns. Ich würde, mit Hinblick auf die Zeit, würde ich ja sagen, wir haben Christoph Zollis gewürdigt. Über Christoph da Ferner und Marlon Mustafa. Ja, haben wir schon was gesagt?
Müssen wir noch machen, um das abzuschließen, aber da können wir eigentlich auch sagen, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Satz, aber
ne, ich finde, der Jastrzemski-Transfer, ich weiß nicht, ob das wie der finanzielle Rahmen da ist, ne? Aber als Rollenspieler, ähnlich wie bei Nemitz, finde ich den eigentlich gut und wichtig, dass wir den haben und ich bin überrascht, dass er irgendwie nicht mehr so viel gespielt hat, aber für das, was er halt kann, wofür man ihn bringen kann, ist er halt ziemlich gut.
Ja, aber er ist ja eben, er hat ja eben nicht die Rolle eines Rollenspielers gehabt, sondern die Rolle des Ersatzes für die Linksverteidiger. Ja, genau, für links. Wenn wir stellen uns mal die Saison vor, wenn Zollis mal 3-4 Spiele in der Rückrunde ausgefallen wäre, dann ist das eine ganz andere Saison. Ja. Und auch da würde ich sagen, braucht man eigentlich für die Position, braucht man eigentlich 2 neue Spieler für den Sommer. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt das Thema. Aber stimme ich dir auch zu, als Rollenspieler okay, aber als Kaderspieler so richtig, also als Konkurrent für die linke Außenbahn, als ständiger Konkurrent für eine Stammkraft, ein bisschen undercastet.
Ja, also er hat ja jetzt noch für 2 Jahre Vertrag und es kommt für links außen noch Tim Rossmann. Mal sehen, ob man da nochmal zugreift.
Es sind so Verträge bei der Fortuna, wo man sich ernsthaft fragt, wie konnten die abgeschlossen werden. Aber ist okay.
Ja, Thema, kann man hervorragend anschließen, bevor der hinten unterfällt. Daniel Ginczek ist noch eine Halbsaison bei der Fortuna gewesen. Ist eigentlich auch als die Nummer 1 gegangen, ist dann in der Winterpause zu Duisburg abgegeben worden mit einer Abfindung. Da Ferner und Mustafa sind im Winter gekommen im Sturm, haben überhaupt nicht die Erwartungen erfüllen können und sind mittlerweile zu ihren Stammvereinen zurückgekehrt. Und dann bleibt uns noch Vincent Vermey zu besprechen, der mit Sicherheit auch eine etwas größere Rolle gespielt hat, als wir ihm das alle als wir das erwartet haben und als wir ihm das vor dieser Saison zugetraut haben. Und hat eben vor allen Dingen damit, dass er in der Hinrunde halt einfach in einer ganz, ganz hohen Rate seine Chancen halt weggemacht hat, die Fortuna am Leben gehalten und ist dann ja in der Rückrunde in so eine Art Leistungsloch gefallen, kann man glaube ich sagen, hat da sehr viel mit sich gehadert und dann eigentlich erst in den letzten Saisonspielen wieder so ein bisschen zu seiner Form gefunden.
Jo. Tatsächlich.
Gut, du, Tim.
So. Vermey war alternativlos, weil die anderen nicht performt haben. Ich würde mir wünschen, dass er einen Herausforderer kriegt in der nächsten Saison.
Ja, absolut. Also,
das sehen alle so.
Das ist, glaube ich, auch alternativlos. Also man kann sich nochmal. Das ist
der einzige Stürmer im Kader gerade.
Nee, Danny Schmidt ist schon verpflichtet von Mainz. Ich weiß nicht, ob als.
Aha. Ah ja. Ja, stimmt.
Aber soll über die zweite rangeführt werden.
Ja.
Also ja. da muss man schon ja. muss man schon schauen. Also ich glaube, man könnte schon, wenn man eben auf den Außenpositionen halt auch viel Qualität holt. Also man muss ja schon auch irgendwie diese ganzen Tore von Zollis zum Beispiel ersetzen. Aber wenn man halt auf den offensiven Außen viel Qualität holt, kann man sich vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen durchwurschteln, wenn man da nur einen Stürmer holt. Aber sonst sollte man eigentlich schon zwei holen. Ne? Also einer, der deutlich vor Vermeij ist und dann vielleicht noch jemand, der ihn da halt auch ein bisschen herausfordern kann, aber auf jeden Fall einen, dem man es zutraut, halt Stürmer Nummer 1 zu werden, den sollte man da auf jeden Fall holen.
Auch solche Leute sind nicht unbedingt günstig. Sag ich als alter Fußballexperte. Aber
das ist korrekt. Deswegen sollte man im besten Fall auch wieder bis Ende August warten.
Ja, und dann leiht man wahrscheinlich
jemanden. Sonst solche Spieler wie Sand am Meer, richtig. Also ja. Da kann man ja dann auch immer
trotzdem wieder. Trotzdem kann man, glaube ich, ja. Ich glaube, ich würde noch abschließend einfach zu Vermeij sagen, ich glaube, man kann es ihm nicht, seine Leistung nicht hoch genug anrechnen. Das, was er geleistet hat, das hat keiner von ihm erwartet. Und dass er, es lief dann zwischendurch nicht so gut, aber er hat sich auch wieder gefangen und die Arbeit, die er für die Mannschaft gemacht hat, war halt immer fantastisch. Und es lag nicht immer nur an ihm, dass keine Tore zustande gekommen sind. Also der ist ja eigentlich ein absoluter Gewinner dieser Saison, so auch wenn es in der zweiten Hälfte nicht mehr so fantastisch lief. Aber ich meine, das mit 28 vom frisch gebackenen Drittligisten SC Freiburg gekommen, das ist schon Hammer, was der gemacht hat.
Keine Widerrede.
Gut. Haben wir noch irgendwas?
Wunderbar.
Haben wir noch was zum Kader, ansonsten können wir das dann vielleicht irgendwie zumachen und vielleicht dann irgendwie auch einen weiteren Blick darauf, wer kommt, wer geht, wer ist gekommen, wer ist gegangen, einfach in eine nächste Folge schieben.
Da ist ja noch keiner gekommen.
Ja, genau. Ja. Also ich würde jetzt eigentlich ganz gerne, weil wir ja jetzt so detailliert über den Kader gesprochen haben, doch auch nochmal über die Zusammensetzung des Kaders kurz zumindest sprechen, weil ich mir in dem Wahn, den man ja aufgesessen ist, zwischen diesen beiden Relegationsspielen, vor allem am Anfang direkt nach diesem gewonnenen Relegationsspiel, ich schon auch über diese Aufnahme nachgedacht habe, die wir dann irgendwann machen werden und mir dann die große Frage stellen müsste, müssen wir quasi Abbitte leisten bei Klaus Allofs, bei den sportlichen Verantwortlichen, weil sie gesagt haben, wir gehen dieses Risiko und mit diesem Risiko setzen wir quasi alles auf eine Karte und es ist dann gut gegangen. Jetzt ist es nicht gut gegangen. Trotzdem sind ja sehr viele Sachen, haben ja sehr viele Sachen sehr gut funktioniert. Hat sich eure Einstellung zur Transferpolitik durch diese fantastische Saison mit dieser fantastischen Mannschaft, wo ja wirklich auch was entstanden ist zwischen Mannschaft und Trainer und Fans und Stadt und so, hat sich eure Einstellung dazu geändert? Wir haben ja sehr viel Allofs geschimpft, haben dann weniger geschimpft, als es sehr gut lief. Vielleicht können wir das noch ganz kurz.
Nee, also bei mir hat es sich gar nicht geändert. Also man sieht es ja auch am Ergebnis. Am Ende hat es halt irgendwie wieder nicht gereicht. Ist halt genau an den Punkten halt nicht gereicht, wo die Fehler in der Zusammensetzung des Kaders, nämlich vor allem, dass man den kleinsten Kader im deutschen Profifußball gehabt hat, deutlich geworden sind in der Hinrunde, aber vor allen Dingen eben auch in den ersten 5 Spielen der Rückrunde. Also das muss man vielleicht wirklich auch nochmal hervorheben. Das ist die einzige Phase, wo die Fortuna so unerfolgreich ist. Es gibt sonst noch eine Phase, wo man einmal 3 Spiele in Folge keinen Sieg holt in der Liga. Das ist irgendwann in der Hinrunde, als es halt schon viel Verletzungspech gibt. Aber gerade am Anfang der Rückrunde gewinnst du halt 5 Spiele in Folge gar nicht. Und das ist halt das, was am Ende halt eben einfach so kostet. Und ich glaube, mit einem breiteren Kader und vielleicht auch mit weniger Qualität auf der einen oder anderen Stelle und dafür halt mit 4, 5 verlässlicheren Leuten hätte man durchaus auch was bauen können, was dann am Ende ähnlich wie halt bei Kiel oder Pauli mit weniger großer individueller Qualität und dann eben mit einem größeren ja, mit einem größeren Kader eben zu einem Aufstieg gereicht hätte. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass es halt nicht funktioniert und ein Klaus Allofs arbeitet eben nicht so. Da müssen wir alle mit umgehen, das wissen wir mittlerweile sehr gut. Dieses Mal haben halt einige Sachen funktioniert, aber es haben halt eben auch einige Sachen nicht funktioniert, die viel, viel wichtiger vielleicht sogar noch dafür gewesen ist, dass diese Saison erfolgreich gewesen ist. Stichwort Zoller. Aber es haben halt eben auch einige Sachen funktioniert. Das geht natürlich schon auch aufs Konto von Allofs, aber ich glaube, ganz viel, was halt funktioniert hat, ist halt eben einfach die Qualität, die halt vorher schon im Kader gewesen ist und die Qualität des Trainers.
Ich sehe es ein bisschen, also ich würde sagen, es ist halt eine Transferpolitik, die teuer ist. Das kommt auch noch dazu, weil die Leute halt viel verdienen, Johannesson, Zollis und so weiter und so fort. Und ich glaube, es war auch von Anfang an, das haben wir vor der Saison gesagt, es muss halt einfach, damit das aufgeht, mit dem Kader richtig was zu reißen, aufzusteigen, muss halt einfach gesundheitlich alles klappen. Das hat es halt nicht. Und da bin ich dann wiederum bei Lou, dass halt irgendwie Zollis das geleistet hat und so weiter und so fort. Das ist Teil von Allofs Strategie, deshalb muss man ihm das auch zurechnen. Ob man dann die Gesamtstrategie trotzdem so überzeugend findet, das ist eine andere Bewertung. Das müssen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer für sich bewerten, ob das so ist, ob das für sie okay ist oder auch nicht. Ich bin auch weiterhin kritisch, akzeptiere aber auch, wenn man halt, ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, naja, also die Spitzen, die dieser Kader hatte, das ist eben auch ein Resultat von Allofs Transferpolitik und das ist es mir wert. Ist es für mich ein legitimes Argument. Ich glaube halt langfristig und gerade aufgrund der finanziellen Situation der Fortuna gibt es halt Herausforderungen, die damit besonders einhergehen.
Ja, und wenn es halt irgendwie nicht mal in so einer Saison halt zum Aufstieg reicht, wo du halt wirklich die beste Serie seit Menschengedenken halt spielst und wo halt einer von den Transfers von Allofs halt so unglaublich explodiert, wenn selbst das nicht für einen Erstliga-Aufstieg reicht, dann weiß ich halt nicht, was in der nächsten Saison reichen soll oder in der übernächsten Saison, wo dann die Saison vielleicht in Anführungsstrichen etwas normaler läuft, also auch in der Transfer-Performance quasi.
Ja, ja, normal ist, wo Klaus Allofs ist und mal schauen, was nächste Saison rauskommt. Weil,
gescoutet wird jetzt erstmal die Stürmer von Georgi.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der letzten Saison hat er auf jeden Fall ein bisschen was gut gemacht an dem, was wir hier oft rumgeschimpft und genörgelt haben. Aber er muss das durchaus vielleicht nochmal bestätigen. Es ist sehr, sehr heikel, wenn man mit so einem Kader eine Saison um den Aufstieg spielen will. Es hätte fast geklappt und dann wäre alles aufgegangen, was sich Klaus Allofs in seinen kühnsten Träumen erhofft hatte.
Aber das finanzielle Risiko ist natürlich auch, sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Ne? Es wird ja auch nicht leichter. Also im Sinne von das Bestätigen, wenn man wieder Dritter wird und dann gegen Wolfsburg die Relegation verliert und wieder das gleiche Budget ausgegeben hat, da muss man schon als Fortuna wirklich gucken, wo das Geld herkommen soll. Das wird ja tendenziell eher weniger gerade.
Man hat halt vielleicht auch einfach nicht noch eine Saison so viel Losglück im DFB-Pokal. Hat sich jetzt ja schon so ein bisschen angekündigt, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Also auch das hat ja viel dazu beigetragen, dass wir jetzt finanziell nicht in der kompletten Schieflage sind. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt sehr wenig über die Finanzen geredet. Es wird wahrscheinlich noch eine weitere Folge zu den Finanzen der Fortuna in dieser Sommerpause geben. Ich will da nicht zu viel versprechen, aber wir haben da, unsere Planungen sind da auf jeden Fall angelaufen. Da gibt es dann für alle, die sich darüber informieren wollen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu hören. Habt ihr noch was zu der abgelaufenen Saison?
Sehr viel, war schön, aber ich muss auf Klo.
Ja, du kannst. Ja. Wir haben gar nicht über Fortuna für alle wirklich geredet, ne?
Ja.
Was natürlich eigentlich auch ein Riesending ist dieser Saison. Das was vielleicht wir. Irgendwann auch nochmal in einer Sonderfolge, passieren so kann.
Ja, oder in der Saisonvorschau, wenn wir aufs erste Testspiel gucken, was ja auch im Rahmen von Fortuna für alle ausgelost wurde, wo man da anfängt seine nächste Saison. Und es bieten sich immer schöne Anknüpfungspunkte, um das nochmal zu besprechen. Aber das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung heute sprengen.
Vielleicht wissen wir ja auch schon, was die Fortuna für alle Spiele sein werden, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, genau. Weil dann eventuell ja auch schon der Spielplan feststeht. Es gibt ja auch schon die ersten Gerüchte, dass wohl aus DFL-Kreisen zu hören ist, dass man deutlich überlegt, Köln gegen Fortuna als Saisonstart zu legen für den Freitagabend. Das würde sich ja zum Beispiel anbieten. Also, und ich glaube, das ist dann vielleicht irgendwie auch eine Sache, mit der wir hier ganz gut enden können, denn wer bei dem Gedanken an so ein Spiel nicht Bock auf die nächste Saison ganz, ganz leise irgendwo tief in sich drin anfängt zu fühlen, dem ist wahrscheinlich irgendwie auch nicht mehr zu helfen. Von daher würde ich euch noch fragen, ob ihr noch irgendwas habt. Ich glaube wirklich, dass es gut ist, wenn wir das Fortuna für alle an dieser Stelle noch ein weiteres Mal schieben, auch weil es da ja einfach wenig Neues gibt, worüber wir reden können.
Es könnte auch einfach so ein Running Gag werden bei uns.
Das ist richtig.
Und wir schieben, bis es halt immer mehr gescheitert ist, so lange haben wir es geschoben.
Also wir haben es doch gewusst.
Wollte ich ja eh schon sagen. Aber wir hatten ja keine Zeit.
Es war uns eh klar, dass dieser Podcast dieses Projekt überdauern würde. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht.
Ich war immer einer, der es diskutieren wollte.
Ja. Okay. Weiter mit Sinne, an Bord ist aber Jobst. Genau.
Das heißt,
so schnell wird es nicht vorbeigehen.
Jetzt macht er doch noch wieder ein neues Thema auf. Mein Gott.
Nee, junger kein Mann. Thema.
Ja, okay.
Wir werden noch ein bisschen davon hören, von Fortuna für alle.
Ich vermute auch. Und wenn nicht, ist es auch verdächtig. Also,
kommt gut durch die Sommerpause. Wir hören uns irgendwann.
Yes. Genau.
Nächstes Jahr greifen wir wieder an mit der Fortuna.
Aber sicher.
Oh. Ciao.
Ciao.
Tschüss.